Marco?
Ja, Yves.
Niemand, wirklich niemand, macht so geile Podcast-Werbung wie wir beide.
Ist das der Fall?
Ja, wollte ich schon sagen. Und damit Werbung. Weißt du was? Sehr häufig, wenn du down bist oder wenn ich down bin, spielt einer von uns beiden den Guru für den anderen. Und das bringt uns zum heutigen Sponsor, das ist Finanzguru. Weil Finanzguru hilft dir in der Situation, in der du wirklich Hilfe brauchst, wenn du unorganisiert bist. Und zwar, du erhältst einen perfekten Überblick für all deine Finanzen. Ich kann dir nicht sagen, wie viele Mitgliedschaften ich habe. Ich habe immer noch ein Zeitschrift-Abo, das ich nicht mal mehr brauche. Und es wird mir immer noch nach Hause geschickt. Ich habe es jetzt tatsächlich endlich beendet. Aber du kannst alle deine Konten mit Finanzguru verbinden. Egal ob Girokonto, Kreditkarte, Depot oder Kryptobörse. Alle Einnahmen und Ausgaben werden automatisch kategorisiert und übersichtlich in der App aufbearbeitet.
Zwei Dinge, Yves.
Ja.
Das eine ist, nur zur Erklärung für euch, im Vorgespräch haben wir uns zwar gegenseitig ein bisschen unterstützt, aber es ging nicht um Finanzen. Die sind dank Apps wie Finanzguru nicht unser großes Problem gewesen. Und das zweite ist, mich interessiert jetzt brennend, was für ein Magazin das war, von dem du bis jetzt noch ein Abo hattest. Darf man das sagen? Okay, deinem Schweigen entnehme ich, es war wahrscheinlich der Playboy, deswegen lassen wir das jetzt einfach so stehen. Und ich entschuldige bitte, dass ich dich unterbrochen habe.
Also, einmal mit dem Konto verbunden, zeigt dir die App alle Verträge übersichtlich an. Das ist sehr gut, wenn man mal wieder irgendwo ein Abo abschließt, irgendwo eine Mitgliedschaft und so weiter und so fort. Überflüssige Verträge können sogar per Fingertipp rechtssicher über die App gekündigt werden. Mit Finanzguru Plus bekommt ihr Zugang zu weiteren tiefergehenden Analysen eures Kaufverhaltens. Ich weiß ja nicht, wie euer Kaufverhalten ist, aber manchmal habe ich mich nicht unter Kontrolle und du?
Ich auch nicht, deswegen kann mir sowas wie Finanzguru Plus sehr helfen, weil damit stehen mir auch andere großartige Features zur Verfügung, wie detaillierte Budgetanalysen, personalisierte Finanztipps. Man behält die Kontrolle über alles verfügbare Einkommen bis zum nächsten Gehaltseingang. Ihr könnt euch intelligente Budgetvorschläge geben lassen, die euch eine klare Übersicht in Form von Ausgabenkategorien geben, wie Lebensmittel, Shopping und Tanken. Und mit den tiefer gehenden Analysen eures Kaufverhaltens könnt ihr auch Veränderungen planen und die Entwicklung eures Vermögens bequem per App verfolgen. Mit dem Code Nerd könnt ihr Finanzguru Plus ganze 3 Monate kostenlos nutzen, statt nur 7 Tage. Und es gilt nur für Neukunden. Was ihr tun müsst, ihr müsst die App downloaden, ihr müsst euer Konto verknüpfen, ihr könnt auf dem Homescreen auf dem Profilbild oben rechts klicken und den Gutscheincode eingeben. Und den Link zu dem ganzen Angebot findet ihr in den Shownotes der aktuellen Folge und damit Werbung Ende. Eve,
Ja.
im Leben eines Content Creators, wir beide machen das ja schon ein paar Jahre, was ist die stressigste Zeit im Jahr?
Ende des
Welche?
Jahres.
Ende des Jahres? Das ist ja genau jetzt. Das gibt's ja
Oh.
gar nicht.
Weißt du noch, da kann ich gleich eine Gegenfrage stellen.
Ja.
Letztes Jahr, als ich noch beim Moviepilot war, mein letzter Arbeitstag letztes Jahr, erinnerst du dich noch an ihn? Weil meinen letzten Arbeitstag habe ich zu 60% mit dir verbracht.
Hä, dein letzter Arbeitstag, der war doch dieses Jahr.
Nein, ich rede davon, mein letzter Arbeitstag im Jahr
Ach
2023.
so, tatsächlich? Haben wir den zusammen ver. Okay, jetzt muss ich mir kurz überlegen. Ah, war das, als ich bei dir übernachten
Nein,
musste,
nein,
weil
nein.
die. Aber das war im Winter, ne? Das war
Ja.
Ende November. Ah, stimmt, das wäre ja so zu früh gewesen.
Es war Dezember. Soll ich es auflösen?
Ja, löst ruhig auf.
Also, ich hatte mein Rise of Skywalker Rewatch-Video eigentlich schon fertig. Premiere hat Faxen gemacht und ich durfte das ganze Video nochmal von vorne schneiden, was dazu geführt hat, dass ich wirklich in der Küche bei Wikipedia irgendwas umgetreten habe, vor Wut. Ja. Und du und ich, wir hatten 4 Podcasts an einem Tag. Die haben wir alle vorproduziert an einem Tag.
Ui.
Und das bedeutet,
Stimmt.
du hast irgendwann gesagt, lass uns eine Stunde Pause machen zwischen den Podcasts. Und ich habe mal die Pausen benutzt, um am Rewatch weiterzuschneiden. Letztendlich war der Tag so, ich bin am Rechner, schneide Rewatch, springe zurück ins Podcast-Studio. Ich bin am Rechner, schneide Rewatch, zurück ins Podcast-Studio. So war der ganze Tag. Da haben wir auch unsere Top 5 aufgenommen, des Jahres Flop 10, Vorschau. Das war richtig krass, ja.
Ja.
Und diese Podcasts sind ja auch meistens besonders lang mit diesen Listen. Weißt du? Und erst recht, wenn unsere Listen sich nicht gleichen und ich dann eventuell noch Filme drauf habe, die du nicht gesehen hast, die erkläre ich dann nochmal und umgekehrt. Und da, ich habe den ganzen Tag irgendwie Schmerzen im Rücken gespürt. Das kam noch dazu. Und ich weiß noch, dass im letzten Podcast, den wir aufgenommen haben, langsam meine Stimme den Geist aufgegeben hat. Aber ich habe es irgendwie geschafft. Ich war, glaube ich, um 19 Uhr mit allem fertig, auch dem Rewatch. Und diesmal hat es gespeichert. Ich meine, hey, wenn ihr ihn sehen wollt, er ist immer noch auf Moviepilot. Und dann bin ich nach Hause gefahren und ich merke im Auto, mir geht es dreckig. Dabei habe ich jetzt Urlaub bis zum 1.1. Nee, bis zum 2.1., weil 1.1. das Neujahr. Und dann habe ich Fieber gemessen und ich hatte einfach 39,5 Fieber. Das heißt, ja, ich weiß ganz genau, wann die stressigste Zeit ist.
Das ist eine lange her leider dafür, aber ja, stimmt. Ich erinnere mich dunkel. Deswegen haben wir auch so viel an einem Tag abgerotzt, weil ich sowieso ausnahmsweise in Berlin war. Und zweitens, weil es ein letzter Arbeitstag da war.
Da warst du nicht in Berlin. Das haben wir wirklich doch über Webcam gemacht. In Berlin warst du doch davor. Du warst früh im Dezember in Berlin. Und da haben wir was bei mir in der Küche aufgenommen. Und da konntest du aber nicht zurückfahren, weil irgendwie...
Ja, genau, das habe ich vorhin gemeint.
Genau. Aber dann, da haben wir einen anderen Podcast aufgenommen, weil das war doch Anfang Dezember. Aber wir haben in der zweiten oder dritten Dezemberwoche alles aufgenommen, sodass noch bis in den Januar Content kommt.
Ja, dann weiß ich auch wieder. Ich glaube, das war on camera, aber wieder das Jahr davor. Gott, wie die Zeit vergeht. Das sind alles Dinge. Lass mich da eine Brücke bauen. Was hat das alles mit Herr der Ringe zu tun? Das eine ist, dadurch, dass wir als Content Creator so viel zu tun haben, haben wir gar nicht so viele aktuelle Themen, die wir besprechen könnten. Ironischerweise, obwohl wir gerade so viel machen. Aber wir haben jetzt zum Beispiel das letzte Mal über Arcane geredet, nur als Beispiel. Und ich bin immer noch nicht weiter als die 3 Folgen, weil ich einfach nicht dazu gekommen bin, weiterzuschauen. Das war einfach zeitlich nicht drin. Und ich werde jetzt die letzten 2 Akte, die letzten 6 Folgen, werde ich schön am Stück schauen. Vor allem, weil auch so viele von euch da draußen nachgefragt haben. Aber, was mir auch aufgefallen ist, als ich meinen fast alljährlichen Rewatch von Herr der Ringe gemacht habe und den auch mal getrackt habe auf Letterboxd, kam auch sehr oft wieder die Anfrage, ob das nicht ein Podcast-Thema wäre. Und ich bin ja auch damit direkt zu dir gewackelt, weil diese Vorweihnachtszeit, wir haben eben so viele Dinge zu tun. Bei mir ist zum Beispiel jetzt auch gerade Dune Prophecy, aber das hast du, glaube ich, noch nicht gesehen. Ich glaube, du hast nach meinem Kurzfazit geschworen, das nie zu gucken.
Ja, ich sag's mal so, du bist einer von vielen.
Ja.
Ich sag mal so, ich teile ja nicht immer deine Meinung, manchmal kollidieren wir auch hier und da. Aber so wie du mir das beschreibst, ich glaube, gerade in dem Sci-Fi-Scheming-Dune-Kosmos ticken wir schon sehr gleich. Weißt du, so wenn es um Star Wars geht, da sind wir nicht immer eye to eye. Aber alles, was du mir beschrieben hast, ist das, was ich befürchtet habe. Die Trailer haben mich leider nicht angesprochen, obwohl ich die ersten 2 Filme phänomenal geil finde. Ich habe Davids Worte dazu gehört. Ich habe Sebastians Worte dazu gehört. Ich habe wirklich, jeder Einzelne hat mir gesagt, das ist stinkend langweilig. Und Langeweile ist das eine, was ich mir nicht mehr antun möchte. Also, wenn jemand sagt, das ist wirklich spektakulär scheiße und das spuckt so auf alles, was du liebst, dann will ich das zumindest gucken. Weil das ist so ein bold Move, wo ich sage, okay, wie respektlos geht ihr damit um? Oder wenn es so ungewollt lustig ist. Zum Beispiel, das hast du sehr richtig dieses Jahr beschrieben. Wir hatten auch noch einen Podcast zu Venom 3. Und du meintest, Madame Web ist besser, weil Madame Web ist lustig. Also er will nicht lustig sein, aber wir haben beide herzlich gelacht. Und da muss man auch dazu sagen, da braucht man diesen perfiden Sinn für Humor, den du und ich manchmal haben, dass wir über Scheiße lachen können, die nicht als Scheiße geplant ist. Und Madame Web ist genau das. Also ich würde so weit gehen, das ist meine Lieblingscomedy des Jahres. So. Und das ist cool, das gucke ich mir gerne an. Ich bin ja bei dem Web ist vieles, aber es ist nicht langweilig. Aber Langeweile kann ich mir nicht antun. Deswegen habe ich ja auch Und so haben wir einen wundervollen Zirkelschluss. Deswegen habe ich ja auch Rings of Power abgebrochen.
Ich wollte es gerade sagen, für alle, die jetzt erst einschalten, wir reden nicht über Rings of Power Staffel 2.
Nein, ich habe ja auch Rings of Power abgebrochen, ja. Einfach nur, weil es hat mich so kaputt gelangweilt. Und ich bin ja auch wie du, wir sind ja manchmal beides kleine ADS-Kinder. Und wenn mich wirklich etwas gar nicht grippt, nicht mal aufregt, bei mir gar keine Emotionen erzeugt außer Langeweile, dann bin ich wie Homer Simpson. Dann ist so im Kopf so ein Affe, der so macht. Und irgendwann denke ich mir, warte, was habe ich gerade verpasst? Weil es ist so, wie wenn du ein Buch liest und du merkst auf einmal, du liest den gleichen Satz jetzt schon das vierte Mal, weil du mental ausgecheckt bist. Und das habe ich aber auch bei Serien, aber das habe ich nur, wenn ich kaputt gelangweilt bin.
Interessant, dass du das sagst, das habe ich auch. Das habe ich bei Serien, die ich aus beruflichen Gründen gucke und mich zu Tode langweile und im Kopf dann der Affe loslegt.
Ja, ja.
Und ich habe so viele Szenen von Rings of Power mehrmals gesehen. Mehrmals. Nee. Nicht nur zweimal, sondern ich habe gemerkt, ich steige schon wieder mittendrin aus. Ich kann diesen Menschen nicht zuhören. Und Inhalt, und weißt du, und dann habe ich beim dritten Mal die Szene in Anführungsstrichen vollumfänglich kapiert und denk so, Alter, warum hast du das gerade noch? Es ist wirklich nichts passiert in der Szene. Und so ähnlich ist es bei Dune auch. Da habe ich auch mehrere Szenen mehrmals geschaut.
Dune ja, und dazu muss man ja auch sagen, du und ich, wir sind ja keine Gegner von Slowburns. So, also wir sind ja nicht die irgendwie Filme oder Serien gucken, wo alle zwei Sekunden was explodieren muss und es muss so J.J. Abrams-Style sein. Vergiss auf die Logik, hier hast du TIE Fighter. Das sind wir ja nicht. Also wir gucken auch sehr gerne guten Slowburn. Ich meine, wir belieben Dune, Teil 1.
Das wäre auch meine Kritik an der Serie. Hört auf, mir Sachen zu sagen, zeigt sie mir bitte endlich. Die labern die ganze Zeit. Und zwar wirklich jedes Gefühl. Es ist unerträglich.
Ja, und es gibt halt, für mich gibt es einen riesen Unterschied, und das ist wieder eine Brücke, die man bauen kann zu Herr der Ringe jetzt, also den Film. Für mich gibt es einen unglaublichen Unterschied zwischen lang oder slow burn und langatmig. Das sind wirklich zwei Welten. Mein Lieblingshorrorfilm ist The Shining, und ich liebe auch Dr. Sleep. Ich meine, da hast du endlos lange Szenen, wo Jack Nicholson einfach guckt. Aber es langweilt mich null. Ich bin da so drin in diesem Fiebertraum. Und Herr der Ringe war etwas, wo ich immer noch ein paar Leute kenne, die sagen, das ist langweilig. Also die Trilogie. Und die sagen, das geht denen zu langsam voran und wir verbringen so viel Zeit mit Hobbits.
Und sie laufen ja nur.
Genau. Aber das ist für mich so ein Abenteuer, in das ich reingesaugt werde von der ersten Sekunde an. Also wenn man nur noch nicht mal Galadriel hört, sondern davor nur diese Musik. Ich bin drin. Also ich bin jetzt in diesem Abenteuer drin und es lässt mich nicht los, bis die Credits zu Ende sind. Und deswegen, es liegt nicht daran, dass ich irgendwas brauche, wo es alle zwei Sekunden funkelt. Und das langweilt mich nämlich auch. Oh, bin ich gelangweilt bei den Transformers-Filmen. Meine Fresse. So. Und das bringt uns zu dem Thema heute. Ihr habt es jetzt erraten, wir haben es schon mehrfach angekündigt. Das ist die merkwürdigste Moderation. Also meine Entschuldigung ist, ich bin komplett übermüdet. Ich habe heute auf der Couch gepennt. Ja. Übrigens, wenn du das nächste Mal bei mir pennst, ich habe eine neue Couch, die ist richtig bequem.
Ich fand deine alte schon sehr bequem. Deutlich bequemer als deine Notfallmatratze.
Nee. Ich habe jetzt eine richtig schöne Couch. Und bei der alten Couch kannst du einen krassen Mittelfinger zeigen, wenn du einmal darauf schläfst. Die ist ja ein Traum.
Also ich gebe zu, deine alte Couch sah schon so ein bisschen aus wie in einem Castingzimmer in der Ecke. So eine schwarze Ledercouch.
Ja, weißt du, ich muss dazu sagen, die meisten Möbel, die du in meiner Wohnung siehst, abseits von meinem Schlafzimmer, habe ich nach und nach gekriegt, wann immer es sich irgendwie ergeben hat. Das heißt, damals war eine Arbeitskollegin von meiner Mutter, die wollte die Couch rausschmeißen. Also sie sagt, ich nehme sie. Und so ist diese Couch hierher gekommen. So. Und jetzt habe ich das erste Mal eine richtig schöne Couch. Und das hat was.
In meinem Kopf wird gerade Ping-Pong gespielt. Ich überlege jetzt, ob ich diesen Gag erzählen soll oder nicht. Und ich bin geneigt, das zu machen. Weißt du, jetzt wollte ich eigentlich eine vorweihnachtliche, schöne Anmoderation machen. Und wir haben jetzt 10 Minuten, 11 Minuten, 12 Minuten fast haben wir jetzt über alles Mögliche geredet, nur ist nicht über Herr der Ringe.
Ja, ich vermisse dich.
Jetzt pass auf, jetzt muss ich diese Anekdote über die Porno-Couchen erzählen.
Yeah, das, Leute, es tut mir leid. Toll.
Es geht gleich wirklich los mit Herr der Ringe und was das uns bedeutet. Und das wird sehr schön, und ich werde auch Gänsehaut dabei kriegen, wenn ich über Herr der Ringe nachdenke. Aber jetzt muss ich euch kurz eine Porno-Anekdote erzählen.
Geil. Also Triggerwarnung. Also das wird euch auch Gänsehaut geben, aber halt in der unteren Region.
Es hat auch nichts mit deiner
The stage is yours.
Ja, ja, also, ich erzähle das immer wieder gerne. Ich habe so eine Mini-Reportage im Studium gedreht. Die hieß Die Auswirkungen der Wirtschaftskrise auf die deutsche Pornoindustrie. Und ich habe dafür 3 Pornoproduzenten interviewt. Und bei dem einen in München haben wir das auf seinem Firmengelände gemacht. Das ist eine von einem ehemaligen Werk, also irgendwas Industrielles, irgendwo mitten in der Stadt Richtung Sendling oder so, aber das kann ich ruhig sagen, weil es gibt's nicht mehr, glaube ich, die Firma.
Wie hieß die Firma? Interessiert mich. Hat die auch so
einen Launch-Namen? Ich komme jetzt nicht drauf. Ich könnte jetzt den Namen des Typen sagen, aber vielleicht hast du ihn schon mal gesehen, weil er war Produzent und Darsteller. Und
Sachsen-Paule?
Nein. Ich sag jetzt den Namen nicht, aber ehrlich gesagt fällt er mir auch gerade nicht ein. Aber wenn ich ihn sagen würde, das Witzige ist, er sieht genauso aus, wie er klingt, als wie der Name klingt. Du wusstest sofort, ja, der. Also, du hast ein Bild, auch wenn du nie gesehen hast, das will ich damit sagen. Ah, okay. Ist auch egal. Ich war auf seiner, das Team, alles junge Studenten waren auf, ich glaube, das waren echt so 300 Quadratmeter Etage in einem ehemaligen Bürogebäude von einer großen industriellen Firma. Und das hat er sich da angemietet und hat da seine Sachen gedreht. Er hat eine große Produktionsfirma gehabt. Und weil er halt diese viele Fläche hatte, hat er ungelogen, um die 300 Quadratmeter, 100 bis 300 Quadratmeter waren das Fläche, in jeder Ecke ein anderes Set.
Geil.
Also von der Frauenarztpraxis bis zur, es sah fast aus, als wären wir in einem Ikea. Es war ein Wohnzimmer nach dem anderen.
Die Frauenarztpraxis. Das war
wirklich so wirklich eine Frau. Da war er ganz stolz drauf, weil das war ein ganz neues Set. Und ich schwöre, wenn du da die Kamera in die richtige Ecke stellst, sieht es einfach nur aus wie eine echte Arztpraxis. Außer, dass da ein komisches rotes Kissen mit einem riesen Dildo war, das da rausgeguckt hat. Das war das Einzige, was so ein bisschen verraten hat, dass es eventuell keine echte Frauenarztpraxis ist.
Ich muss da mal kurz reingucken.
Es war ein bisschen Schmecker machen. Es war auch ein bisschen klischeehaft, weil zum Beispiel, was weiß ich, unter dem einen Couchtisch war Teichfolie. So, okay, ich will nicht wissen, was hier alles passiert.
Hat's gestunken?
Es war super, nein.
Okay.
Nein. Es war super clean und es war sehr professionell, also wirklich sehr professionell. Die ganzen Lichtsets, die Lampen, die sie da hatten, die Kameras, sie konnten quasi jederzeit, wenn ein Auftrag da war für eine andere Produktionsfirma, also sie haben immer die Aufträge von den großen Pornoverleihern in Deutschland gekriegt und haben dann, weißt du, das Set aufgebaut, Darstellerinnen gebucht und zack, dort wurde schnell gedreht. Also super schnell produziert, hochprofessionell, muss ich sagen. Und ich fand das auch sehr selbstreflektiert. Weil er hat das immer gesagt, also wir kennen ja alle diese Gags, ne? Warum liegt hier Stroh rum, warum hier Alarm und so, ne? Den ganzen Kram kennen wir ja alles. So. Und ich finde das wahnsinnig, das fand ich wahnsinnig interessant, als ich die Produzenten kennengelernt habe. Und ich werde auch später davon sehen, wie ich Peter Jackson kennengelernt habe, aber das um ein bisschen Herr der Ringe einzustreuen. Aber als ich die Pornoproduzenten kennengelernt habe, sehr selbstreflektiert, sehr professionell und vor allem sie waren wirklich sich sehr bewusst, was sie da tun. Also sie hatten auch einfach Lust drauf, Comedy zu drehen. Also sie wussten, wenn sie sowas wie dieses Alarmding machen, das geht nur darum, dass das saulustig sein muss. Das ist so eine ganz eine ganz flache Art von Humor, die für sie funktioniert und deswegen fürs deutsche Publikum funktioniert. Das ist ja sowas sehr Deutsches, diese Comedy-Intros. So, außer, keine Ahnung, im amerikanischen Film wird Pizza ausgeliefert und es ist oft sehr ähnlich, glaube ich. Worauf ich jetzt hinaus will, jetzt kommen wir endlich zu den Couchen. Ich stand, als wir uns begrüßt haben im Eingangsbereich, schweift man Blick so in die Ecke, also in eine der vielen Ecken, aber das war keine der IKEA-Ecken, sondern da waren Couchen ohne Ende, gestapelt. Ne? Also gestapelt. Und ich so, was hat's denn damit auf sich? Und er hat mir das so erklärt und er war ganz stolz drauf, wie so, also wirklich, wie, keine Ahnung, wenn mein Bruder auf eBay Kleinanzeigen das ganze Spielzeug seines Sohnes verkauft, das, also mit einem ähnlichen Geschäftssinn und Glitzern in den Augen, hat er davon berichtet, dass er ja so einen hohen Verschleiß bei Couchen hat, dass er gebrauchte Couchen auf eBay kauft, und ich glaube, es war damals schon eBay Kleinanzeigen, er kauft welche, benutzt die und wie hat er, ich zitiere, gesagt, ja, wenn sie durchgefickt sind, kommen sie wieder auf eBay rein. Die kommen von eBay und gehen auf eBay. Da war das so richtig, dass er auf diesem Geschäft sind. Also er hat quasi fast nichts für diese Couch bezahlt, weil er hat sie gekauft und für fast das gleiche Geld weiterverkauft. Und ich stelle mir das auch so lustig vor, dass Leute da hinfahren, Großraum München, und eigentlich nur eine Couch bei eBay Kleinanzeigen abholen wollen und auf dieser Etage landen und sich kurz fragen, was ist denn hier los? Warum sind hier so, warum sieht das hier aus wie Ikea? Wenn ihr jemals in München so eine Couch erstanden habt, ich würde vielleicht nicht mit dem UV-Lichtgerät nochmal kurz drüber gehen, sondern es einfach ruhen lassen.
Idee für ein Nerdkultur-Video? Mhm. Danach siehst du Pornos mit anderen Augen.
Ich habe tatsächlich die Idee, aber ich weiß nicht, ob ich das am 1. April bringen soll oder irgendwann. Ich höre jetzt auch gleich auf, mit über Pornos reden. Sorry, das ist ein eigenes Thema. Irgendwann machen wir einen
Podcast. Ist okay, oder? Marco, ich weiß, du bist noch nicht lange wach und der Kleine meldet sich schon zu Wort und es ist okay.
Ich mache jetzt eine letzte Inception und dann reden wir endlich über Herr der Ringe. Ich weiß, warum da Stroh rumliegt.
Oh, warum?
Also, das Ding ist,
Leute, exklusiv hier exklusiv bei Nerd und Kultur. Nur hier erfahrt ihr, warum da Stroh rumliegt. Marco, bitte.
Es ist exklusiv und deswegen werde ich es genau hier nicht verraten. Ich heb mir das mal auf. Wenn ich jemals den Kanal zumache, mache ich ein letztes Video, darum liegt da Stroh rum.
Ich glaube, das würde 1 Million Views.
Das würde 1 Million Klicks machen. Und das Ding ist natürlich, und jetzt sind schon die ersten dabei, mir DMs auf Instagram zu schreiben. Ja, natürlich weiß ich warum, weil der Produzent des Films hat mal erzählt, dass sie halt diese Szene improvisiert haben und lustig, hahaha. Also genau das, was ich mit Comedy gemeint habe, das stimmt, aber das ist ja nicht der Grund, warum da Stroh rumliegt. Das ist der Gag basiert auf Impro, das ist absolut richtig. Aber ich weiß, so gut wie es jemand wissen kann, der nicht persönlich anwesend war, warum da Stroh rumliegt.
Krass.
Warum liegt auf einem Pornoset Stroh rum?
Leute.
Ich kann euch die Antwort geben und ich glaube, da drin ist ein 5- bis 7-minütiges Nerdkultur-Video, in dem ich mit meiner Nerdkultur-Stimme einfach erzähle, wie ich dahinter gekommen bin, warum da Stroh rumliegt.
Welche
jahrelange Recherche dahinter steckt.
Vergesst, was im Koffer ist von Pulp Fiction. Marco weiß, warum da Stroh liegt. So, und genau deswegen ist er ganz klar der kulturelle Teil dieses Podcasts, muss man einfach sagen. Marco, ich sag jetzt was, was ich sonst nicht sage, aber ich werde für genau 10 Sekunden meine Kopfhörer ausziehen, weil ich habe so einen Durst und da hinten steht mein Getränk und ich habe vergessen, es mir hinzustellen. Deswegen für 10 Sekunden, du kannst die Uhr timen, erzählst du einfach irgendwas und dann bin ich wieder da. Und ich will, dass es drin bleibt. Das musst du nicht rausschneiden.
Also, ich könnte jetzt das Geheimnis droppen. Und er wird es halt nie erfahren, weil er niemals in diesen Podcast reinhören wird. Also, und genau deswegen liegt da Stroh rum.
Nein!
Ups, habe ich das jetzt?
Ha, also, wenn du es wirklich gesagt hast, was du eh nicht getan hast, dann könnte ich es ja hören im Podcast. Aber ja.
Ja, das sehen wir ja dann, ob du es hörst. Also, lass uns endlich mal über Herr der Ringe reden. Ich hatte eigentlich nur eine Einladung, die wir haben es jetzt um 20 Minuten gezogen. Eigentlich ist es ein bisschen wie Herr der Ringe. Es zieht sich alles ein bisschen auch. Also ich liebe Herr der Ringe, aber der Film endet 10-mal.
Aber der dritte, wir reden vom dritten.
Wir reden nicht von die Gefährten. Ich glaube, das ist witzigerweise, das ist sogar etwas, das habe ich mir für später aufgeschrieben. Welcher ist der Lieblingsteil bei Herr der Ringe? Und ich weiß, das ist eine sehr schwierige Frage, weil es sind halt für mich 3 perfekte Filme, die perfekt zueinander passen.
Für mich ist es ein Film, das ist aber das Ding. Für mich
ist wie ein Film. Und es hat auch einen guten Grund, und darüber reden wir dann auch noch. Also wir haben schon ein bisschen was vorbereitet. Aber ich will dir was sagen, ne? Also, wie fange ich an? Vorweihnachtszeit. Wir waren immer noch bei der Vorweihnachtszeit. Deswegen ist Herr der Ringe eigentlich so ein perfektes Thema statt Porno, weil wir bei sehr vielen unterschiedlichen Dingen gerade mit Videos involviert sind. Ich rede immer noch von Herr der Ringe und so weiter. Und so Sachen verknallen. Und wir haben aber gerade nicht das gemeinsame Thema. Und wir haben Herr der Ringe, haben wir uns schon lange vorgenommen, irgendwann machen wir das mal. Ja. Irgendwann reden wir im Podcast über Herr der Ringe. Und jetzt passt die Vorweihnachtszeit so gut, weil, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir und im Bekanntenkreis ist es so, dass diese Winterzeit, man wird melancholisch, die Sonne ist nicht mehr so lange da, Man fängt in dieser Zeit an, Herr der Ringe zu schauen. Früher war es bei mir ganz viel in der Weihnachtszeit, in den Weihnachtsfeiertagen, zwischen den Tagen, wie man so schön sagt. Immer Herr der Ringe, Ostern nochmal, quasi dasselbe Gefühl. Jedes Jahr, also jedes Jahr mindestens zweimal Herr der Ringe, habe ich bestimmt 10, 15 Jahre durchgezogen. Und die letzten Jahren so nicht mehr. Und dann habe ich gesehen, auch weil der, jetzt muss ich überlegen, letztes Jahr gab es 20-jähriges Jubiläum des dritten Teils. Das hieß, der lief in sehr vielen Kinos nochmal. Ich habe das aus Zeitgründen, da sind wir wieder beim Content-Creator-Stress, total verpasst, obwohl ich es so gerne gemacht hätte. Hab gesehen, dass in einem meiner Lieblingskinos in München, oder mein Lieblingskino in München, die Astor Film Lounge im Arri, in der wir ja auch schon unser Community-Screening gemacht haben von Deadpool und Wolverine, dass die alle drei Filme zeigen. Und zwar sogar zu unterschiedlichen Spielzeiten. Und ich habe mich mit ein paar Freunden dann dazu verabredet, von denen ich natürlich auch wusste, dass sie Hardcore-Herr-der-Ringe-Fans sind. Und ja, dann haben wir das durchgezogen über eine Woche hinweg, an dem einen Wochenende zwei Filme und am nächsten den Abschluss. Und haben im schönsten Kinosaal Münchens, du weißt schon, der große, in dem wir das Screening hatten, haben wir Herr der Ringe geschaut. Und das war für mich zum ersten Mal die ersten zwei Filme im Kino. Ich habe erst den dritten zum ersten Mal im Kino gesehen, 2003. Und das weiß ich noch sehr genau. Das ist ein sehr lebhaftes Filmerlebnis für mich gewesen. Und dann halt, ja, über 20 Jahre später alle drei Filme noch mal im Kino. Und dann ist der Wunsch in mir gereift, dass wir doch mal endlich über Herr der Ringe im Podcast reden.
Die Frage war, ob ich es auch zur Weihnachtszeit gucke, richtig?
Mhm. Ursprünglich.
Ursprünglich. Es war so viel, ich musste aufpassen.
Wir schweifen aus wie Herr der Ringe.
Ich musste aufpassen.
Weil da war eine Ausnahmsweise mal.
Nein, da war eine Frage und dann war da noch so viel mehr.
Du merkst, dass du wenig geschlafen hast. Du bist gerade wie ein Kind, ein bisschen extra aufgeweckt, weil du wenig geschlafen hast.
Weißt du, was ich gerade mache, während wir reden?
Will ich
so wissen? Du wirst so lachen. Und das sage ich jetzt auch einfach. Normalerweise bin ich nicht auf anderen Internetseiten unterwegs. Und nein, das hat nichts mit dem Pornogespräch zu tun von davor.
Ich wollte gerade fragen.
Mir ist aufgefallen, ich habe Herr der Ringe, die Special Extended Edition, nur auf DVD. Und ich habe sie mir gerade online auf Blu-ray bestellt. während deines Monologs. Mhm. Zu deiner Frage. Früher habe ich einmal im Jahr auch um die Winterzeit, das war entweder so vor Weihnachten oder so rund ums Neujahr, habe ich mich mit meinen Jungs getroffen, aber wir wohnen mittlerweile so alle ein bisschen verstreut und wenn wir uns jetzt sehen, dann gucken wir nicht wirklich Filme zusammen, dann gehen wir essen und machen so, was Jungs machen, weil schon Glück und ja, und wir haben uns bei einem meiner Kumpels getroffen und das schon irgendwie um 10 Uhr morgens, hatten richtig viel Kaffee gekocht, haben Frühstück mitgebracht, haben dann nachmittags Essen bestellt und auch für abends Essen bestellt und haben genau in einem Tag die Special Extended Edition gesehen. Und das haben wir wirklich einmal im Jahr durchgezogen. Und das war mega, weil es war wirklich so, ich habe auch jedes Mal gesagt, glaubt ihr, die schaffen es dieses Mal wieder, den Ring zu zerstören? So.
War das echt die Art von Screening, dass man die ganze Zeit redet dabei? Ich weiß, Herr der Ring ist so eins für mich.
Nein, wir haben nicht dabei geredet.
Ach so, davor meinst du?
Bevor wir losgelegt haben. Mhm. Das Krasse ist, sobald es losging, waren wir so drin, dass die einzigen Geräusche, die kamen, war so das, was du heute im Kino hörst. Und zwar, wenn so ein epischer Moment ist, dass sowas wie Woo! Oder so kommt, ansonsten wurde nicht geredet. Aber selbst das Wu war nicht geplant. Das war wirklich reine Emotion, die halt rauskam, wie du hast jetzt Gänsehaut, weil du es gehört hast. Obwohl, selbst in dieser Rendition hast du Gänsehaut bekommen und du kannst es nicht mal leugnen. Ich sehe die glasigen Augen. So. Und ja, also zu deiner Antwort, ich habe großes, gigantisches Herz für Herr der Ringe und das ist auch perfekt für die, es ist für mich keine Weihnachtstradition und das, obwohl ich nicht mal Weihnachten feiere, sind Weihnachtstraditionen bei mir sowas wie Die Hard, Gremlins, wirklich irgendwas, was mit Weihnachten zu tun hat, aber es ist für mich eine Wintertradition, definitiv. weil es ist perfekt, wenn das Wetter so eklig ist und unangenehm und dann stürzt du dich halt in dieses Abenteuer rein und ich kann das halt jetzt dank meines Hundes perfekt timen, was die Pausen angeht zwischen den Filmen, ist eine Gassi-Runde und dann geht's weiter. Und ich liebe es. Also Herr der Ringe ist für mich, ich habe so ein gigantisches Herz dafür. Das Einzige ist, und das ist die Frage, die ich nicht mag, welchen Teil magst du am meisten? Weil das ist für mich wirklich so, als wenn man mich fragt, welche Szene magst du am meisten oder so. Das ist für mich ein gigantisch großer Film. Und klar, jeder Film hat noch mal ein eigenes Kapitel quasi, ist ein eigenes Kapitel. Es ist so wie bei Pulp Fiction, welches Kapitel magst du am meisten? Eher so beantworte ich das, aber für mich ist das, die funktionieren halt auch nicht solo. Wer schmeißt je einfach mal Two Towers rein oder Return of the King, ohne die Reise dahin gesehen zu haben? Selbst bei Star Wars, der originalen Trilogie, die ich halt auch immer back-to-back gucke, habe ich manchmal Bock, ich will heute Return of the Jedi sehen. Ich will heute Empire Strikes Back gucken. Das ist aber bei Herr der Ringe nicht der Fall. Bei Herr der Ringe muss ich das Gesamtwerk haben, weil ich finde, man muss halt auch mitleiden mit diesen Figuren, diesen langen Weg und gegen Ende. Wenn man langsam schon entkräftet ist, du siehst ja diesen entkräfteten Sam und Frodo, da will ich selber so entkräftet sein, weil ich schon 12 Stunden am Start bin, weißt du? Und deswegen, ich mag diese Frage so krass nicht. Für mich, das Einzige, was ich sagen kann, und darüber werden wir ja auch noch im Verlauf des Podcasts reden, The Fellowship oder Die Gefährten ist der Peter Jacksonste Film der Reihe. Also er ist für mich der Film, der das alte Peter Jackson, was er vor Herr der Ringe war, mit dem neuen gekonnt mixt. Das heißt, der erste ist rein inszenatorisch, rein von den Einflüssen und so weiter. Das ist für mich der Peter Jacksonigste Teil. Und das ist schön, das ist auch immer bewundernswert, wie man sieht, wie sich so ein Regisseur weiterentwickelt. Das ist so ähnlich wie Raimi, der Sprung gelang von Evil Dead zu Spider-Man, wenn ich das irgendwie vergleichen müsste. Und zwar, dass er so ein Tentpole-Mega-Hollywood-Blockbuster alle Box-Office-Rekorde gebrochen hat. Aber du siehst die Einflüsse aus seinen Anfängerfilmen, weißt du? Du siehst ja auch bei Spider-Man ganz viel Evil Dead drin. Also du kannst nicht sagen, dass das nicht Raimi ist. Selbst bei Spider-Man 2 hat er diese Doc Ock-Szene, die im Grunde genommen die Bäume sind aus Evil Dead. Oder wenn du James Gunn anschaust, ich finde, der James Gunnigste Gunn-Film, den er gemacht hat,
Guardians?
seitdem er richtig im Blockbuster-Blockbuster-Ding ist, ist für mich The Suicide Squad. Weil The Suicide Squad vereint so alles, was er auch bei Disney gelernt hat und gut umgesetzt hat, aber vereint das mit seiner Trauma-Vergangenheit. Und deswegen war er halt auch der Richtige für den Job. Also du siehst, er zitiert sogar ein bisschen Slither, was er selber Sachen zitiert hat. So, also das ist ganz toll. Und ja, deswegen, ich habe keinen Lieblingsteil der Reihe. Ich glaube aber, wenn ich sie gucke, freue ich mich immer auf das Mittelstück. Ich liebe ja The Two Towers sehr, weil dann habe ich den Prolog hinter mir, den Epilog noch vor mir und bin in der Mitte. Und irgendwie, genau deswegen, ist das wahrscheinlich der Teil, auf den ich mich dann immer am meisten freue, wenn ich die ganze Reihe nochmal schaue. Aber ich liebe alle drei, das sind 10 von 10 Punkten. Und ich bin ja einer der wenigen, und ich weiß, da wirst du jetzt eventuell mit dem Kopf schütteln. Ich mag Der Hobbit 1 und 2 sehr gerne.
Ja, ich auch.
Ich mag Der Hobbit 3 nicht wirklich.
Ja. Aber ich habe den
Aber
Extended Cut nie gesehen von Hobbit 3. Der soll ja viel besser sein.
ich hab die Extended Cut zu Hause. Ich finde, der Extended Cut von Hobbit 2 ist noch besser als das, was wir im Kino bekommen haben. Ach ja, das ist auch eine gute Frage, die wir direkt stellen können. Herr der Ringe, Extended Cut, ja oder nein? Weil bei mir ganz klar ja. Ganz klar ja.
Bei den meisten ganz klar ja. Und ich halte mich an Peter Jackson ganz klar nein. Peter Jackson sagt, der Director's Cut ist das, was im Kino ist. Es gibt für mich in den Extended Cuts nur eine Sache, die wirklich besser ist dadurch. Das
Welche?
ist, ja, Sarumans Tod natürlich.
Ja,
Dass
für mich
das
gibt
in der
es.
Kinofassung fehlt, ist eine Schweinerei.
Ja, aber es gibt auch eine zweite Sache, die, also gerade der Extended Cut bei Return of the King, da gibt es auch eine andere Szene, die so wundervoll, also die so cool ist, die hätte nie rausgeschnitten werden sollen. Welche? Und zwar The Mouth of Sauron.
Oh, das ist cool, aber nicht notwendig.
Ah, ich weiß.
Also ich würde sie vermissen, das stimmt schon. Das Ding ist halt, du kannst die Extended Cuts nicht anziehen. Du hast sie gesehen und dann willst du auch bestimmte Sachen schon irgendwie noch drin haben. Und ich gebe zu, in der Kinofassung wunderst du dich, warum sie fehlen, wenn du vergessen hast, dass es Extended Cut ist. Aber ich bin schon grundsätzlich der Meinung, dass ein wirklich rundere Filmerlebnis wäre eigentlich der Kinocut. Aber, und jetzt kommt das große Aber, warum funktioniert Extended Cut gerade bei Herr der Ringe so gut? Warum gucken es alle im Extended Cut? Und warum gucke ich als Befürworter des Kinocuts trotzdem den Extended Cut jedes Mal? Ich glaube, das ist der gleiche Grund, warum wir es zu Weihnachten rumschauen oder zu Ostern rum, immer in diesen Momenten, wo man so ein bisschen Zeit hat. Ich finde, die Herr-der-Ringe-Filme sind auf eine besondere Art und Weise und das noch mehr als andere Filme extrem eskapistisch. Mm. Extrem das, was man im Videospielen auch immer versucht, dieses Immersive zu erreichen, dass du wirklich in der Welt drin bist. Deswegen, ich habe es ja schon vorhin gesagt, ich habe mich gewundert, dass zu viel geredet wird, während ihr das schaut. Und das war ja nicht der Fall bei euch, weil natürlich nicht. Du guckst nicht Herr-der-Ringe, um dabei einen Wein zu trinken und zu reden die ganze Zeit.
Nein, absolut nicht, das stimmt.
Du bist komplett in dieser Welt. Und deswegen war das nochmal so geil, das im Kino zu sehen. Weil Kino kanalisiert das ja nochmal. Wenn immer über das Sterben von Kino und so geredet wird, was ja nicht ganz stimmt, die umsetzten Kino weisen nicht drauf hin, sondern bestimmte Filme funktionieren aus ganz vielen Gründen nicht mehr auf einmal. Es heißt aber nicht, dass das Kinosterben automatisch da ist. Sondern es wird weniger Kinos insgesamt geben, aber es wird immer ein Publikum für Kinos geben. Und ich glaube, mittlerweile, jetzt vielleicht sogar noch mehr als sonst, weil wenn ich zu Hause einen Film gucke mit anderen Menschen, dann muss ich denen teilweise die Handys aus der Hand schlagen. Ja. Ich hasse das. Ich hasse das, wenn Leute in ihr Handy schauen, während man irgendetwas guckt. Selbst wenn es eine Serie ist. Bei dummen Serien verstehe ich es. Dann mache ich was nebenbei, weil ich sonst wahnsinnig werde. Aber bei einer richtig guten Serie, ich könnte never ever Breaking Bad, Game of Thrones oder Better Call Saul, könnte ich gucken, während ich einen Second Device in der Hand habe, einen Second Screen. Und so ist es halt, im Kino hast du diese Kanalisierung. Das ist, du musst dich darauf konzentrieren, es sei denn natürlich, die Etikette wird gestört. Das ist ein ganz anderes Thema, habe ich jetzt auch schon oft mitgekriegt, wie viele Leute in Multiplex-Kinos angefasst sind von den Leuten, die auch im Publikum sitzen und sich nicht dafür interessieren. Das verstehe ich, aber ansonsten ist Kino wirklich so ein Channeln. Channeln von Konzentration. Gerade wenn 20 Jahre nach Herr der Ringe Leute extra, so wie ich, Samstagmorgens aufstehen, ins Kino gehen und den ganzen Nachmittag Herr der Ringe schauen. Das sind nicht die Menschen, die ein Handy in die Hand nehmen während dem Film. Wir sitzen da und sind einfach in der Welt. Und das ist ein Erlebnis bei Herr der Ringe, wie man es nur bei ganz, 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 ganz wenigen Filmen überhaupt hat.
Weißt du, ich habe ja mit Sebastian von Filmstadt immer noch die Tradition, dass er jeden Donnerstag bei mir zu Hause ist und ich mache Essen und wir gucken Film. Mhm. Und es ist es da auch wichtig, dass wir dann richtig nebeneinander sind und das miteinander reagieren. Was lustig ist, hat jetzt, ich glaube, ich probiere hier einen charmanten Übergang zu Herr der Ringe zu finden. Und zwar, ich zeige ihm zurzeit eine ikonische Horrorreihe, die er noch nie in seinem Leben geguckt hat, was mich voll überrascht hat. Aber der Regisseur von Herr der Ringe kommt auch aus einem recht ikonischen, nischigen Horrorbereich. Ich zeige Sebastian gerade die Chucky-Filme und gerade Puppenarbeit ist etwas und Puppenarbeit mit Horrormixen und praktischen Effekten ist das, wofür Peter Jackson eigentlich bekannt war. Und ja, ich würde sagen,
Ich würde gerne noch was Persönliches erzählen. Weil du jetzt gerade auch von Sebastian geredet hast, erinnert mich das daran. Ich finde auch, Herr der Ringe gehört auch zu den Filmen, die man sehr persönlich mit Dingen verbindet einfach. Ja. Ne? Also bei mir in der Kindheit war es das, also ich habe es jetzt Weihnachten auch nicht alleine geschaut. Ich habe es immer mit meinem Bruder geschaut. Und wir haben nicht den gleichesten Filmgeschmack, um es mal so zu sagen. Aber es gibt so Dinge wie Star Wars, James Bond und Herr der Ringe. Das haben wir zusammen geguckt. Das haben wir super viel zusammen geschaut. Damit verbinde ich das also auch mit was sehr familiärem. Und ich verbinde es auch mit was leicht Traumatischem, warum ich, das ist nämlich ein Punkt jetzt gerade bei mir, ich habe es ja jetzt noch mal im Kino gesehen, ich habe es jahrelang nicht mehr geguckt. Und ich habe es früher jedes Jahr geschaut. Ich habe wirklich Herr der Ringe mindestens einmal im Jahr geschaut, vielleicht sogar zweimal, vielleicht sogar noch öfter. Selbst die Hobbit-Filme, als sie noch neu waren, haben wir dann einmal im Jahr geschaut. Und das hat damit zu tun, das ist jetzt meine persönliche Verbindung, mit meiner damaligen Freundin, die war auch ein großer Fan einfach dieser Welt und wir haben das halt jedes Jahr zusammen geschaut. Und damit habe ich das dann auch dann irgendwann verbunden, weil sie war schon Familie für mich. So Familie und Familie, das war sehr familiäres. Und dann hatten wir eine sehr schlimme Trennung, eine Trennung, die sehr traumatisch für mich war und in der ich noch jahrelang geknabbert habe, wenn ich ehrlich bin. Und ein Teil dieses Verarbeitungsprozesses war es, Herr der Ringe nicht zu gucken. Weil Herr der Ringe habe ich zu sehr noch verknüpft mit ihr das zu schauen. Und das tut mir eigentlich weh. Das tut mir eigentlich weh, weil ich diese Filme so liebe und sie immer noch zu sehr mit ihr assoziiert habe und mich dem nicht so richtig gestellt habe. Und die Beziehung danach, da haben wir gar nicht Herr der Ringe geschaut. Es kam nicht dazu. Wir hatten auch genug andere Sachen, die wir zusammen gucken wollten. Ich habe auch immer bei ihr ein bisschen rumgeflaxt, dass sie Herr der Ringe nicht mag. Das habe ich immer Leuten so gesagt, ja, die mag Herr der Ringe nicht. Was eine Lüge ist. Weil ich sag immer bei Herr der Ringe, entweder du liebst es oder du hast es nie gesehen. So, es gibt nur die zwei Extreme. Wenn du es nicht gesehen hast, okay, dann liegt es daran, dass du es nicht liebst. Und bei ihr war das so, sie hat es nicht perfekt empfunden. Also für mich sind diese Filme perfekt. Ich würde nicht mal einen Schnitt anders machen wollen oder so. Also für mich sind die perfekt, die sind toll. Und sie fand das nicht ganz so. Sie mag Herr der Ringe total. Sie findet es super gut, aber sie liebt es nicht so unumstößlich wie ich. Oder die Beziehung davor. Und deswegen habe ich immer rumgewitzelt, sie mag es nicht. Und deswegen habe ich sie mir geschaut. Das hat sich einfach nicht ergeben. So, und jetzt bin ich wieder glücklich, schon lange in einer anderen Beziehung. Und wir haben dann zusammen zum ersten Mal Herr der Ringe dann im Kino gesehen. Und jetzt haben meine Synapsen wieder neue Emotionen dazu aufgebaut. Und ich konnte jetzt so nach, ich glaube, 5 Jahren wieder Herr der Ringe am Stück genießen. Was halt auch ironisch ist, weil in der Zeit habe ich auch Videos über Herr der Ringe gemacht. Und da habe ich auch beim Videoschneiden noch mal gemerkt, oh mein Gott, das ist so geil. Oh, diese Anfangssequenz. Ich habe Gänsehaut und ich will sofort wieder eintauchen. Und trotzdem hat es sich irgendwie nicht ergeben. Aber Herr der Ringe ist etwas.
Aber weißt du was? Ich finde es schön, weil Herr der Ringe ist halt auch etwas, du sagst, dafür hast du jetzt nicht die Zeit. Mhm. Und genau deswegen bleibt Herr der Ringe etwas Besonderes, weil das ist wirklich etwas, was man guckt, wenn man sich wieder die Zeit dafür nimmt. Und es ist nichts, was man zwischendurch mal anguckt und sagt, komm, ich guck jetzt so die erste halbe Stunde nochmal oder so, dann gehe ich schlafen und guck's morgen weiter. Das ist nicht diese Art von Film, das machst du einfach nicht. So, das ist genauso wie wenn du isst ja auch nicht zwischen Tür und Angel in der Mittagspause im feinsten Steakhouse aller Zeiten. Wo du dir einen Tisch eigentlich reservieren musst und da so ein super Service ist, das willst du ja auch nicht machen. Und so ähnlich sehe ich das. Bei mir ist es ganz witzig, dass du es erwähnt hast mit der Trennung und dass du das damit assoziierst und dann die Filme nicht guckst. Bei mir war das immer anders. Bei mir, ich habe Filme auch mit einer Ex-Freundin assoziiert und ich habe die dann bewusst häufiger und häufiger alleine geguckt. Anfangs war dann wie so eine Melancholie drin, weil ein paar Momente habe ich dann richtig getroffen und auch wehgetan, aber es war für mich so wie ein Kind und ich will das Sorgerecht haben. Weißt du? Und
ich verstehe genau, was du meinst. Ich kann das so nachvollziehen.
Und ich habe das dann auch so häufig geguckt, dass ich irgendwann eine andere Assoziation damit gekriegt habe. Gerade Hobbit 1 war ein Film, den hatte ich mit meiner damaligen Freundin geschaut und der Anfang hat mir immer Tränen in die Augen getrieben. Und der erste Avengers von 2012, da waren wir Opening Night drin. Und das war richtig schwer, dann den so ein bisschen für mich zurückzuerobern. Aber wenn du es dann irgendwann schaffst, dann kannst du es halt auch wieder genießen. Ich assoziiere selbst heute noch The Batman mit einer schwierigen Phase, an die du dich erinnern kannst bei mir.
Ausgerechnet diesen melancholischen Film mit dem depressiven Bruce Wayne.
Ja, oh mein Gott. Ja, also es war ganz schwer, den zu gucken und über den zu reden. Deswegen hatte ich auch nie so ein Spoiler-Talk-Video gemacht auf Moviepilot, weil es war zu persönlich. Deswegen werde ich es wahrscheinlich jetzt auch hier machen, auf Belief, weil jetzt bin ich bereit dafür. Aber gerade, du kennst meine private Geschichte zu dem Zeitpunkt von The Batman und der Film endet dann auch damit, dass Selina Kyle und Bruce Wayne zusammen auseinander gehen. Mhm. Also das geht nicht klar. Und genauso war der Kinobesuch, wenn du weißt, was ich meine. Und ey, das war surreal. So, also ich weiß voll, wie das ist.
Du bist ein Deck, also warte mal. Die surreal Geschichte bei dir ist, du bist Batman? Ist das ein großes Problem?
Du bist Nein, Batman. Du weißt ganz genau, was ich meine.
Ja, ich weiß. Aber ich wollte das nur ein bisschen aufheitern jetzt, weil ich weiß, was für ein schweres Thema das ist.
Aber ey, weißt du, was kein schweres Thema ist? Die Tatsache, dass wir uns in der Black Week befinden. Und weißt du was? Black Week, da willst du Geld sparen. Da willst du dir coole Produkte holen und dabei auch noch sparen. Und deswegen reden wir heute über Holy. Ich sehe nämlich schon den Holy Shaker in der Hand von Marco Risch. Applaus, Applaus, Applaus und damit Werbung. Holy ist die einzig wahre Alternative zu ungesunden Energydrinks ohne Zucker und unnötige Inhaltsstoffe wie Taurin. Abgesehen davon ist es nachhaltig. Keine Verpackung oder Dosenmüll, das sage ich auch regelmäßig. Aber ich möchte heute nicht nur über die Energydrinks sprechen. Du weißt, ich trinke bis heute Coconut Blueberry und ich trinke den Hydration Coconut. Ich möchte auch nicht über Eistee reden. Ich möchte über die Black Week bei Holy sprechen. Denn weißt du, man kann Firetruck gewinnen. Ihr habt das richtig gehört. Man kann ein Feuerwehr-Auto-Truck von Holy gewinnen. Und das ist wahnsinnig krass. Und das Starter-Set Deluxe gibt es bis zu 50% reduziert. Und ohne Witz, da könnt ihr euch komplett durchprobieren mit allem. 14er Probierbox gibt es zu Holy Hydration, zu Iced Tea und zu Energy und das mit dem Logo-Shaker. Aber alles, was ihr jetzt tun müsst, ist unseren Code benutzen, Nerdkultur5. Dann habt ihr das Probierpaket für 14,99 €. Aber wir haben natürlich auch einen Code für Bestandskunden. Das ist Nerdkultur, nicht Nerd und Kultur, sondern Nerdkultur. Danke, Marco, du Egoist.
Ich hab die ausgesucht, den Namen. Spaß gemacht.
Links findet ihr in den Shownotes und damit Werbung Ende.
Jetzt hast du mich ja gar nicht zu Wort kommen lassen.
Ich weiß, ja,
das ist schon krass. Du könntest sagen, es ist die ausgleichende Gerechtigkeit, weil beim Gladiator-Podcast musste ich es ja alleine machen. Lass mich nur, weil du es jetzt bei Gladiator nicht gehört hast, nur kurz Privates einschieben. Ich muss das machen, wenn ich schon mal über einen Feuerwehrtruck reden kann. Mein guter Freund Nico, der auch den Podcast hört, Grüße Nico, hat mir nach Gladiator auch geschrieben. Der ist bei der Feuerwehr und der hat sogar einen Feuerwehrtruck ersteigert und dasselbe gemacht, was Holy mit diesem Feuerwehrtruck gemacht hat, nämlich zu einem Camper umgebaut. Ihr kriegt nicht einfach einen Feuerwehrtruck und habt ihn dann nutzlos im Hof rumstehen, sondern das ist ein Camper, ein umgebauter Camper. Ich glaube, ein Wert von 40.000 € bei Holy für alle Leute, die in der Black Week einkaufen. Ihr hört diesen Podcast ja am 1.12. frühestens. Da ist noch die Black Week und die Black Week endet am Montag um 16 Uhr, also am 2. Dezember um 16 Uhr. Bis dahin könnt ihr auch wie Nico einen Feuerwehrtruck besitzen. Es ist nicht seiner, der verlost wird. Möchte ich nochmal dazu sagen. Hat er mir extra gedankt, weil es klang erst so, als würden wir seinen Feuerwehrtruck verlosen. Und jetzt Werbung Ende.
So, wir springen jetzt mal wieder ins Thema Herr der Ringe. Peter Jackson war davor ein Name im eher nischigen Bereich. Jetzt mittlerweile ist es ein Household Name. Ich meine, Herr der Ringe hat alles verändert und erst recht auch seine Karriere, muss man einfach sagen. Aber das bringt mich zu einer spannenden Frage. Was war dein erster Peter Jackson-Film? War es Herr der Ringe?
Das war tatsächlich Herr der Ringe. Also ja? Ich habe wegen Herr der Ringe angefangen, auch andere Sachen von ihm zu gucken. Aber wir haben ja einen Horrorfilm-Podcast neulich mit Alper gemacht. Und er hat ja als einen seiner absoluten Favorite-Horror-Comedies hat er ja Braindead geschrieben. Und da haben wir viel drüber geredet. Und ausgerechnet wir zwei haben ja auch Braindead nicht gesehen. Und das Ding ist, da haben wir ja schon viel über Peter Jackson geredet. Also inwiefern es auch so ein Lightning in the Bottle ist, dass ausgerechnet so jemand, aber du hast es ja schon so schön mit Sam Raimi verglichen, dann ausgerechnet sowas macht. Und dass das eben kein Zufall ist. Dass er nämlich dieses freie Denken aus dem Low-Budget-Bereich und so eine ganz andere Art ans Filmemachen heranzugehen, eben zu genau sowas führt. Das ist eben nicht der Zufall, dass die Hollywood-Maschinerie hier schon wieder jemanden rausdrückt, sondern dass aus dem Independent-Filmer-Bereich jemand kommt, der Independent-Film-Mechaniken benutzt und dann eben das zaubert, was er hier zaubert.
Abgesehen darfst du nicht vergessen, sehr viele Leute, die im Horrorbereich Regie führen, haben auch eine krass sentimentale Seite. Mhm. Extrem viele. Weil Horror spielt sehr viel mit Gefühlen und mit Ängsten. Und um sich da hineinzuversetzen und guten Horror zu machen, brauchst du auch eine sentimentale Seite. Sam Raimi persönlich ist so mit der süßeste Mensch, den ich je interviewt habe. Und er ist ein Nerd. Weißt du, dass er zu Hause eine Sammlung hat von über 1000 Spider-Man-Comics? Und das hatte er, bevor er Spider-Man gemacht hat. Und Peter Jacksons erster, also der erste Film, den ich von ihm gesehen habe, war nicht Herr der Ringe, es war The Frighteners.
Ah, der ist super, den habe ich danach geschaut.
The Frighteners mit Michael J. Fox, eine Horror-Comedy aus den 90ern, empfehle ich auch sehr. Das ist ein Film, der damals im Kino baden gegangen ist, aber im Home-Release ein Kult-Following erreicht hat. Ja. Mittlerweile zählt er zu einem dieser Kultfilme im Horror-Comedy-Bereich. Der ist auch wirklich cool, der macht wahnsinnig Spaß. Ist eine Geisterstory mit Michael J. Fox, der gerade frisch nach seinem Erfolg der Zurück in die Zukunft-Trilogie die Lead-Rolle gekriegt hat. Ich empfehle den, ich möchte gar nicht zu groß darüber sprechen, falls ihr ihn nicht gesehen habt.
Ich würde ihn aus einem anderen Grund noch empfehlen, wenn ihr Herr-der-Ringe-Fans seid und sehen wollt, wo es herkommt. Weil, weil ich habe ja damals auch schon in dem Horrorfilm-Podcast gesagt, das ist der Film, den er dem Drehbuch beigelegt hat. Sodass die Schauspieler sich einen Eindruck machen konnten und auch die Produzenten, was für eine Art von Filmemacher er eigentlich ist und wie seine Filme so aussehen. Weil da legst du normalerweise nicht Branded dazu. So, hier ist Branded, das habe ich das letzte Mal gemacht und die Orks werden ungefähr genauso aussehen. Damit kommst du ja nicht weit. Sondern es war die Idee, also wie ist Frighteners gemacht? Und das ist auch schon sehr Sam Raimi-mäßig, auch mit den Kameraperspektiven. Und weil du das Sensible ansprichst, das Sentimentale, stimmt, da hast du natürlich recht. Ein guter Horrorfilmer ist ja darauf gepolt, wie emotionalisiere ich das Publikum? Welche Kameraperspektive muss ich wählen? Wie muss die Musik sein? Wie nah gehe ich mit der Kamera bei der Figur? Und das sind Dinge, wenn man auf die achtet in Herr der Ringe, und das nochmal auf der großen Leinwand zu sehen, hat auch nochmal was mit mir gemacht. Das ist so in your face, im wahrsten Sinne des Wortes, was er da tut. Es ist so weit weg von dem, was ein Spielberg tun würde oder ein James Cameron tun würde oder ein Denis Villeneuve tun würde. Das ist so weit weg davon. Er macht das so, wie er diese kleinen Filme wie eben Frighteners gemacht hat, mit den ganz wilden Perspektiven und den ganz wilden Ideen und es wirklich extrem zu emotionalisieren über diese Bildsprache.
Ja, du hast halt auch nicht vergessen, gerade so in diesen epischen Stories, gut versus böse und so weiter, ja, musst du sowohl die Emotionen und Tugenden der Helden rausarbeiten und das Emotionale dort, aber du musst es halt auch schaffen, eine abscheuliche Bedrohung gut zu inszenieren. Und da kommt man halt auch sehr gut aus dem Horrorbereich. Und gerade in Die Gefährten, die erste Szene, wo diese Urukai gezüchtet werden, die ist durch und durch die
Vergangenheit. Warte mal, Urukai gezüchtet ist doch Two Towers.
Nee, die werden in das erste Mal gezüchtet in Die Gefährten und dann doch losgejagt, um
Ach, nee, natürlich. Ach, Entschuldigung. Ja, klar. Ja. Die machen nur noch mehr.
Die machen noch mehr, aber die werden das erste Mal gezüchtet und kommen da wie aus ihrem Schlamm raus und würgen einen Ork. Die erschießen doch auch Boromir im ersten Teil.
Ja, logisch. So. Es ist gerade so peinlich. Ich finde es wirklich peinlich, weil das ja ein Film ist. Bei Herr der Ringe würde mir auffallen, wenn eine Szene fehlt. Also so sehr bin ich Fan. Und
ich finde das Schlimmste ist, dass du mich auch noch korrigiert hast.
Das ist ja auch noch, ja, ich weiß, diese Huspe. So. Es tut mir leid, ich schäme mich gerade.
Aber ja, die Szene ist durch und durch auch eine Verbeugung vor seinen Horroranfängen. Absolut. Weil so hätte das Spielberg nicht inszeniert. Ja. Und gerade die Bedrohung so abscheulich wie möglich zu machen, so groß wie möglich zu machen, sehr viel Texture zu geben, Sabber, Schleim und so weiter und so fort, das dann bringen die halt sehr viel Erfahrung mit erneut. Der Schwenker zu James Gunn. Wenn James Gunn die richtige Freiheit hat, nicht so einen Wegwerf-Bösewicht hat, wie Ronan the Accuser, sondern hier, er nimmt sich Starro the Conqueror in The Suicide Squad und macht daraus wirklich eine Invasion of the Body Snatcher / Slither-Nummer. Und es wird Body-Horror, aber das mit so einem albernen Sternchen. Und das mixt halt alles, was James Gunn hat. Es ist auf einmal doch heftig, es ist auf einmal doch eklig, aber weil das Ding aussieht wie ein süßes Sternchen, ist es auch irgendwo putzig und da ist so ein perfider Humor drin und das ist alles, was man mit James Gunn assoziiert, weißt du? Das heißt, es ist schon so deren Wheelhouse. Raimi, ich habe es schon mal gesagt, wie er Bad Guys inszeniert. Er hat Willem Dafoe, weißt du, was das ein großer Unterschied ist zu seinem Norman Osborn und seinem Goblin?
Norman Osborn und den Goblin?
Der wird großer
Unterschied.
Ich weiß nicht, ob du da je drauf geachtet hast. Das ist sehr lustig.
Ich weiß nicht,
ja, du bist da dran.
Hört auf zu blinzeln oder sowas? Hört auf zu blinzeln oder so?
Nein. Als Norman Osborn hat er tatsächlich Fake-Zähne drin, weil als Goblin, er hat wirklich diese eckigen Zähne.
Ja.
Und er spielt mit seinen echten Zähnen nur als Goblin. Und er hat ein perfektes Gebiss als Norman.
Da habe ich nie drauf geachtet.
Ja, da musst du mal drauf achten. Das ist richtig drin.
Ist dann auch die Zahnlücke weg oder was?
Nee, so krass ist es nicht, aber diese sehr eckigen Zähne, die er hat, diese Vampirzähne, die sind weg.
Ah, witzig.
Und die kommen zum Vorschein, je mehr er zum...
Also, sind sie weg, weil sie weggemacht haben? Oder
ja,
weil
sie haben die weggemacht. Sie haben die weggemacht. Ja. Und da war ja auch dieses Herumgollumen, was ja auch in Herr der Ringe dann sehr der Fall war. So dieses, dieser psychologische Terror... Doc Ock wurde inszeniert wie besessene Bäume im Wald. Und ich weiß nicht, ob du das wusstest. Sam Raimi ist kein Fan von Venom. Da hat er schon aufgehört, Comics zu lesen. Der wurde ja dazu genötigt, den zu machen.
Ja, ich weiß.
Er wollte ja nur Flint Marcone machen, also Sandman. Mhm. Also hat er aus Venom, und das finde ich sehr witzig, weil er hat es nicht hingeschissen. Er hat in Spider-Man 3 eine Parodie gemacht auf Peter Parker. Aber so richtig. Mhm. Also das heißt, Eddie Brock hat auch ein ellenlangen Crush auf jemanden, aber die waren nur einmal einen Kaffee trinken und der stalkt der hinterher. Mhm. Er schießt die ganze Zeit Fotos, aber ist scheiße dabei. Und das finde ich witzig, das ist eine Parodie von Peter Parker.
Schon,
das,
aber leider aus Peter Parker auch eine Parodie aus Peter zu Peter Parker.
Nein, das sehe ich anders.
Weil ja, ich weiß.
Aber ja, auf jeden Fall, wenn wir über die filmgeschichtliche Einordnung sprechen von Herr der Ringe, Fantasy und Fantasy-Epos, das war Box-Office-Poison. Also das hat kein Geld im Kino gemacht. Das heißt, so sehr man immer wieder gerne auf Studios einprügelt und sagt, oh, das Studio ist so und so, manchmal muss man auch sagen, ohne Studios, die diese Risiken aber auch eingehen und die sagen, ey, wir sehen da was, hätten wir so tolle Filme nicht. Ich meine, das kann ich in zwei Fällen richtig gut nennen. Das eine ist Herr der Ringe. Und zwar, dass sie Peter Jackson die Kontrolle gegeben haben, zu sagen, nein, es werden drei Filme. Es sollten ursprünglich mal zwei werden. Was dann alles rausgeschnitten worden wäre, ist ja unglaublich. Das will ich mir gar nicht ausmalen. Ja? Und dass sie gesagt haben, nein, kreative Kontrolle hast du. Und das gleiche Studio übrigens, Warner Brothers, hatte den gleichen Approach bei Mr. Nolan mit Batman Begins.
Ja, aber ich würde das gar nicht so sehr, das ist jetzt, muss man jetzt leider auch an der Stelle sagen, das muss man ja gar nicht so sehr Warner Brothers zuschieben. Also erstmal war es nur ein Cinema, glaube ich, war noch dazwischen geschaltet, ne?
Ja, ja.
Und MGM. Erstens das. Und MGM dachte ich erst bei Hobbit, ab Hobbit, oder bin ich jetzt blöd?
Oh ja, das kann sein, du hast recht.
Hobbit.
Du hast recht.
Und die haben aus zwei Filmen drei gemacht.
Ja, ja, aber das ist was anderes.
Die haben ja, Scheiß auf kreative Freiheit macht drei Filme. Die Leute wollen drei Filme, los.
Ja, ja, so, ich weiß.
Das ist eine ganz eigene Geschichte. Aber da muss man jetzt den Credit ja ausgerechnet Harvey Weinstein geben. Wobei man ja bei Herr der Ringe extrem erinnert wird, wenn ihr die Credits mal wirklich lest. Weil Harvey Weinstein und sein Bruder Bob, glaube ich, werden natürlich mit als erstes genannt. Man muss aber auch dazu sagen, Peter Jackson hat ihn gehasst. Also Harvey Weinstein ist aber nun mal jemand, der für Hollywood sehr viele Regisseure entdeckt hat. Dazu gehören aber auch, also als Drehbuchautor noch Ben Affleck, Matt Damon dazu. Es geht auch Quentin Tarantino dazu. Und all diesen Leuten. Also ich würde nicht sagen, die kreative Freiheit gegeben hat, weil das dafür, er heißt ja auch nicht umsonst Scissorhands, sondern er hat ihm die Möglichkeit gegeben und die Chance. Er war ja sehr gut im Talent-Scouting, möchte ich mal sagen. Aber sehr schwierige Beziehung. Deswegen gibt's ja auch in Return of the King einen Ork, der aussieht wie Harvey Weinstein. Der ist aber nur für ein paar Sekunden zu sehen. Wenn ihr das googelt, sieht man immer diesen General der Orks. der den Angriff auf Minas Tirith leitet. Aber das ist nicht der, der gemeint ist. Der sieht halt auch aus wie Harvey Weinstein, weil Harvey Weinstein einfach ein hässlicher Fratzke ist. Aber nee, es gibt einen Ork, der wirklich genauso aussieht wie Harvey Weinstein und der ist nur für ein paar Sekunden zu sehen, weil er da irgendwo steht. Ich weiß auch schon immer, an welcher Stelle es war, aber ich weiß auch, dass ich im Kino den Leo DiCaprio gemacht habe. Weil das aber auf der großen Leinwand zu sehen, ist dann doch schon ein bisschen lustig. Aber das gehört auch zur Erfolgsgeschichte von Herr der Ringe, diesen Mut, den man bewiesen hat. Und der geht sogar noch weiter. Ich habe eine Quizfrage für dich. Du müsstest eigentlich die Antwort wissen, glaube ich. Was unterscheidet der Herr der Ringe als Trilogie von allen anderen Filmen in der Filmgeschichte? Von allen.
Dass sie direkt zeitgleich gedreht wurde, oder?
Das ist quasi die richtige Antwort, dass es so eine von Anfang an geplante und durchkonzeptionierte Trilogie war. Mhm. Das gibt es so eigentlich nicht. Also selbst klar, es gibt so ein Fahrplan, wie bei, keine Ahnung, nehmen wir die Star Wars Sequel Trilogie oder die Prequel Trilogie, nicht mal die normale Star Wars Trilogie, die erste, die gilt gar nicht, weil die haben auch nur erst einen Film, dann gucken wir mal vielleicht. Mhm. Und selbst die Episodenzahlen sind erst später dazu gekommen in den Re-Releases. Sondern selbst wenn man plant, dass man mehrere Filme macht, man arbeitet nicht so im Voraus wie bei Herr der Ringe.
Ja, ja.
Dass man wirklich drei Drehbücher hat, einen Produktionsplan für drei Filme. Also, dass es auch wirklich bedeutet, man dreht eben die ganze Zeit auch Szenen für den dritten Film, obwohl man gerade eigentlich mit dem ersten beschäftigt sein sollte. Sondern es ist wirklich alle Filme auf einmal gedreht und geplant. Es gibt es teilweise bei zwei Filmen, ja, so Zurück in die Zukunft, aber selbst Zurück in die Zukunft zählt da schon fast nicht rein.
Nee,
also
aber,
Teil 2 und 3 sind so unterschiedlich, also ja, von Ort und Zeit.
Du hast recht, also sowas passiert meistens mit Sequels. Also meistens ist es so, der erste Teil steht für sich und dann werden 2 und 3 Back-to-Back gedreht.
Genau.
Das ist Zurück in die Zukunft gewesen, das ist Matrix 2 und 3 gewesen.
Von mir ist Infinity War und Endgame, also 3 und 4.
Fluch der Karibik 2 und 3 wurden Back-to-Back gedreht.
Genau.
Was auch häufig bedeutet, die Effekte sind auf dem gleichen Standard. So, und ich bleib ja dabei, wenn du dir sowas wie Herr der Ringe anguckst oder gerade Gore Verbinskis Sequels zu Fluch der Karibik, hast du somit das beste CGI, was eventuell nur noch übertroffen wurde von Matt Reeves' Planet der Affen Prequels, weil da richtig Zeit drin war. Du merkst, es sind nicht irgendwelche überarbeiteten VFX-Leute, die last minute noch irgendwas zusammenschustern müssen, wie in der Marvel-Maschine und dann sieht es halt zum Kotzen aus. Wenn ich mir heute immer noch Davy Jones ansehe, Davy Jones sieht bis heute so krass aus.
Das ist so fucking echt, so gut gealtert. Du siehst nicht, dass es CGI ist. Wirklich.
Davy Jones ist für mich Holy so Moly. Krass. Das ist eventuell vor Caesar mein Lieblings-CGI-Charakter.
Why not? Aber auch da kommen ja auch die Techniken, die ja schon Herr der Ringe etabliert hat, um da die Brücke zu schlagen, schon da rein. Das ist halt on set, on camera gedreht. Mit einem, wie heißt er nochmal?
Bill Nighy.
Wie heißt der Davy Jones?
Bill Nighy.
Bill Nighy. Genau.
Bill Nighy.
Ich liebe Bill Nighy. Ich sag nur, Underworld 1 lebt nur durch ihn. Egal.
Bill Nighy. Ich sage Love Actually.
Von mir aus auch der, aber Shaun of the Dead ist auch super mit ihm.
Yeah.
Bill Nighy hat ja die Punkte im Gesicht und das war's. Es ist seine Mimik 1:1, alles on set gedreht, echtes Licht, es ist perfekt ausgeleuchtet. Dadurch sieht auch das CGI nicht fake falsch da drin aus, weil alles so echt ist. Und wenn dann die Ausleuchtung darauf perfekt ist, dann passiert halt genau sowas. Ich überlege auch gerade, aber das ist ja auch so ein Ding, das zu Herr der Ringe gehört. Ich weiß gerade nicht, wer die Effekte bei Fluch der Karibik gemacht hat. Es waren wahrscheinlich natürlich ILM, aber selbst Industrial Lights and Magic, also die Star Wars-Macher, selbst die müssen für bestimmte Dinge, gerade wenn es in Richtung Tierreich geht, du hast gerade Planet der Affen erwähnt, müssen sie auf welches Studio zurückgreifen? Auf die Weta Studios. Gegründet von fucking Peter Jackson. Die haben genau wie bei Star Wars eine Firma nur gegründet für diese Special Effects, für diese Art von Special Effects, von den praktischen Ritterrüstungen bis zu den Miniaturen, bis zum CGI, haben sie eine Firma gegründet nur für diese Filme, die bis heute erfolgreich und die absolute Relevanz ist. Also ILM und Weta, selbst bei den Sachen, wo keine Zeit ist, wirst du die fast immer in den Credits finden. Aber gerade da, wo es besonders gut gemacht ist, findest du sie immer in den Credits. Du hast auch Transformers schon erwähnt. Das alles ist ja ohne ILM gar nicht denkbar. Und bei Weta kommt noch was dazu. Ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr im Kopf. Ich glaube, es war 500 Millionen. Weißt du, welcher Entertainer, sag ich mal, der bestverdienste Entertainer der letzten 5 Jahre war? Peter Jackson.
Aber es ist Bestverdienende, nicht Bestverdienste. Es gibt keine Steigerung von Verdienen. Ich weiß, ich war gerade ein grammatikalischer.
Ja, aber am besten Verdienende, deswegen geht's ja wieder.
Aber du hast gesagt, am besten Verdienste.
Ja, aber Bestverdienende und am besten Verdienende ist ja dasselbe.
Ja, aber es gibt nicht das Wort Verdienste.
Also ja, habe ich auch nicht gesagt.
Doch, beim ersten Mal
schon. Nee, du hast es gesagt. Mm-mm. Echt? Okay, sorry, dann habe ich das im geistigen Dünnschiss auch gesagt, aber ja, richtig.
Ich bin genauso sehr
wie es
nicht
ikonischste gibt, sagen auch viele Leute, es gibt nur ikonisch.
Ich bin jedes Mal glücklich, wenn ich Leute korrigieren kann in Deutsch.
Ja, aber wenn ihr, ich bin ja auch so ein Klugscheißer. Also wenn ich mir andere Videos von anderen Leuten anschaue und sie sagen ikonischste, dann sage ich so, Alter, das gibt's nicht. Oder was war detailliert? Also das ist L immer gesprochen.
Oh ja, da kriege ich, das triggert mich. Da kriege ich Hämorrhoiden.
Detailliert, das L ist stumm. Aber jetzt egal, wir hören mal auf klug zu scheißen. Wer, noch ein letztes Mal klug scheißen, wer war der am besten verdienende Entertainer der letzten 5 Jahre?
Peter Jackson hast du gerade gesagt.
Hab ich schon gesagt, siehst du nicht mal, das weiß ich mehr.
Ich weiß
Peter
es.
Peter Jackson, weil er Weta verkauft hat. Oh, ich weiß nicht, ob er da immer noch tätig ist, er arbeitet auf jeden Fall noch mit denen, soweit ich
An
weiß.
An wen?
Weiß ich gar nicht mehr. Aber er hat es einfach verkauft und es gehört nicht mehr ihm.
Ich hab übrigens
es war auch noch seine Firma, genau wie bei George Lucas, und es war irgendwie um die 500 Millionen, die er damit gemacht hat.
Ich habe übrigens den Ork gefunden, den Harvey Weinstein Ork.
Ja, aber den richtigen jetzt, ne?
Den richtigen, General. Ja, den
Der dicken, echte
den
sieht aus wie Harvey Weinstein, das ist wirklich ein, zwei. Deswegen war der auch nur so ein paar Sekunden drin, weil das hätte ja selbst Harvey Weinstein gemerkt, bei der Premiere so, Moment mal. Ich meine, ich kann mir auch vorstellen, bei dem narzisstischen Ego von Harvey Weinstein, dass er das wirklich nie kapiert hat, bis das Internet es ihm gesagt hat, dass er das sein soll. Ich glaube, als Harvey Weinstein schon in Verruf war, hat man erst erzählt, dass wirklich er das ist. Also bis dahin hat man es, glaube ich, nur vermutet und dann hat man es erzählt, ab gewissen Punkt. Vorher kannst du es nicht machen, du sagst nur noch beruflich connected bist zu dem. Das ist leider auch ein trauriger Teil der Wahrheit. Aber es ist, wie es ist. Also googelt mal den richtigen, you can't unsee it. Das ist übrigens so ein Ding, das möchte ich auch, you can't unsee it. Ich glaube, und Herr der Ringe, da schlagen auch zwei Herzen in meiner Brust, wenn es um Herr der Ringe geht. Du kennst ja dieses Videokonzept, das ich habe, sowohl bei GigaTV Mac als auch bei mir auf meinem eigenen YouTube-Kanal, dieses danach siehst du XY mit anderen Augen. Ne? Also, wo es ja auch viel um Trivia geht meistens. Manchmal geht es um Kameratechnik, aber oft geht es um Trivia. Dinge, wenn ich die erzähle, dass wenn man die Filme dann sieht, dass man you can't unsee it. Und das, woran ich mich noch nicht dran getraut habe, ist Herr der Ringe. Und ich glaube, das ist aus einem guten Grund so, weil das hat doch schon jeder, dieses can't unsee it. Weil ich kann es auch nur jedem empfehlen und gleichzeitig muss ich davor warnen, es gibt halt in der ganzen Filmgeschichte gibt es keine bessere Making-of-Documentary als die Extras der DVDs und Blu-Rays von Herr der Ringe. Es gibt einfach nichts Besseres. Und aus zwei Gründen. Das eine ist, weil sie wirklich alles aufarbeiten, ne? Die ganzen Techniken, wie sie alles gemacht haben, bei fast jeder Szene, all die Trivia. Du fühlst dich, als wärst du mit am Set gewesen. Das ist so auch schon wieder so ein immersives Erlebnis, als wärst du Teil der Crew gewesen. Als hättest auch, wenn du auch nur das Kabel gehalten hast oder was. Du fühlst dich wirklich da so richtig reingesogen. Und ich kann das auch nur bestätigen, als jemand, der auch schon am Set gearbeitet hat. Bei einer guten Crew ist das auch teilweise das Gefühl, das man hat, so ein Zusammengehörigkeits-, so ein Kameradschaftsgefühl, das sich entwickelt, wie bei allen guten Jobs, die gleichzeitig sehr viel Stress bedeuten und bei denen die Leute einfach zusammenhalten müssen, damit das funktioniert. Und so ist es halt am Filmset sehr oft und so ist es bei Herr der Ringe ganz im Besonderen, gerade weil es so ein langer Dreh war. Und die Doku transportiert das sehr gut. Aber, und jetzt kommt das Problem, you can't unsee it. Du kannst die Tricks, wie sie die Perspektiventricks, um die Hobbits klein zu machen und so weiter, wenn du das erstmal gesehen hast, die Doku ist so gut, die brennt sich so in dein Gedächtnis, du kannst das nicht mehr nicht sehen. Also ich weiß nicht, wie es dir da geht, Aber ich sehe manche Szenen, gerade in Die Gefährten, also gerade in diesem Film, weil da ganz viel mit Perspektive gearbeitet werden muss. Ich sehe das jedes Mal. Ich sehe jedes Mal, ah, hier fährt die Kamera und in Wirklichkeit bewegt sich der Tisch noch so ein bisschen. Ah, hier sitzen sie auf der Kutsche, aber er sitzt da 2 Meter weiter hinten. Ah, die, als er hier in die Höhle reingeht, haben sie es 2-mal gedreht. Einmal in der großen und einmal in der kleinen Höhle und dann haben sie das ineinander gemorpht quasi, weil die Kamera ja an so einem Roboterarm ist und deswegen perfekte Bewegung nochmal macht. All diese Dinge, das hat sich in mein Gedächtnis gebrannt und die habe ich schon als Kind gesehen und habe gesagt, oh mein Gott. Und ich you can't unsee it. Und ich gucke die Extras nicht so oft wie Herr der Ringe. Ganz im Gegenteil. Also, wie geht's dir da?
Gerade dieses Perspektivending mit den Hobbits, da probiere ich immer nicht so dran zu denken. Weil ich war auch damals sogar, zu der Zeit, als Herr der Ringe im Kino war, war ich in den Babelsberger Filmstudios, wo so eine großartige Ausstellung war. Mhm. Da waren die Miniatursets da aus Mordor,
ja,
aus Auenland. Es war so viel. Und ich so, oh, ist geil. Und da wurde halt auch, da gab es so ein Kameratrickspiel, mit dem du Fotos machen konntest, dass du dich auf einen Stuhl setzt und daneben setzt sich einer und auf einmal wirkst du viel kleiner wie ein Hobbit. Es war so ähnlich grob gemacht, wie die es machen. Und, aber ich bin ehrlich, ich finde, Herr der Ringe ist so immersiv, dass ich mich trotzdem drin verliere und nicht mehr die Puppenspieler sehe. Weißt du, was ich meine?
Ja, also ich bin trotzdem drin in allen Gefühlen. Es bricht nicht die Illusion komplett, aber ich kann es wirklich an so vielen Stellen nicht sehen. Ich kenne sogar Leute, die finden die Filme gar nicht so toll, aber die Doku umso besser. Das ist aus dem filmschaffenden Bereich, kenne ich das einfach, dass das halt so eine eigene Magie auslöst. Ich meine auch schon mit Leuten geredet zu haben, die nur deswegen mit Filme machen überhaupt angefangen haben. Die Doku gesehen haben, die dann auf einmal so ein Gefühl hatten, ach, so ist es am Set wirklich. Weil das eben nicht einfach nur so Promo-Zeug ist, das 5-minütig auf Pro7 versendet wird und dann auch noch auf die DVD gepackt oder sowas, weißt du? Weil es nicht diese, so viele Making-ofs auf DVDs und Blu-rays sind ja in Wirklichkeit noch mal Promo für den Film, den du eh schon gekauft hast. So, weil das halt jetzt heutzutage auch auf YouTube ausgespielt wird. Die YouTube, was damals als extra auf DVD raufgekommen ist, ist jetzt ein YouTube-Promo-Video, das im Vorfeld kommt und dich gleichzeitig eben heiß machen soll auf den Film. Statt einfach aufzuarbeiten, wie ihr etwas gemacht habt. Also den Film zu bereichern. Es geht darum, ihn den Film zu promoten. Und diese, obwohl das hier eben nicht der Fall ist, hat es das Filmemachen promotet. Wahrscheinlich mehr als alles andere, was mir einfällt.
Ja, das stimmt. Ja, ich merke das auch immer mehr. Also ich bin auch echt enttäuscht, wenn ich manche Blu-rays zu Hause habe und das Behind-the-Scenes-Material im Grunde genommen eine Promoshow ist. Das finde ich sehr scheiße. Ich habe ein paar Positivbeispiele. Mhm. Ich habe ein paar Blu-rays zu Hause, wo ich sagen kann, das Behind-the-Scenes ist der absolute Hammer. Aber zu viele sind einfach, gerade wenn du dir diese ganzen Marvel-Sachen auch noch irgendwie holst, das ist behind the scenes, sind die Clips, die du auf dem Disney-Kanal kriegst, auf YouTube. Also wirklich. Es gibt Predator The Ultimate Edition, so heißt es. The Ultimate Jungle Edition. Ich habe ein Problem mit der Blu-ray. Und zwar, kennst du diesen digitalen Filter, der drüber gelegt ist, dass sie so ein bisschen aussehen wie Wachsfiguren, weil so der Filmcore raus ist und es so glatt ist? Das heißt, die Bildqualität des Films, die ist besser in der regulären Blu-ray. Aber wenn du heiß auf Behind-the-Scenes-Material bist und richtig viel Fakten, du weißt, ich glaube, du kennst niemanden, der so viel Fakten zum ersten Predator-Film hat wie ich, das ist alles aus dieser Blu-ray. Okay, das ist krass. Und das Making of zu Scream 6, das ist ein positives Beispiel aus der modernen. Das ist stark. Das ist richtig stark.
Wenn wir eh schon dabei sind, ich habe auch noch 2 Tipps. Das eine ist, spiel mir das Lied vom Tod und ich glaube sogar die Dollar-Trilogie auch, haben teilweise, je nachdem, welche DVD Blu-ray ihr in der Hand haltet, fantastische Making-ofs. Weil es ist halt schwer, Making-ofs zu Filmen zu machen, von dem es fast gar kein Behind-the-Scenes gibt. Also ein paar Fotos und das war's. Das meiste sind auch noch Production-Stills, also so Werbefotos. Also es gibt wirklich fast nichts. Und was sie gemacht haben, ist, sie haben stattdessen Essays gemacht. So ganze Essays zu verschiedenen Aspekten aus Sergio Leone-Filmen gemacht, jeweils zu dem Film, teilweise mit Filmwissenschaftlern. Da habe ich so viel Wissen draus gezogen. Ich hab eine ganze wissenschaftliche Arbeit ja über die Dollar-Trilogie geschrieben und Spiel mir das Lied vom Tod. Und die meisten meiner Quellen waren das, die ich angeben musste. Aber das klingt natürlich gut, wenn du einen Filmwissenschaftler zitierst und nicht einfach, ja, die DVD-Extras. So. Das ist ein großer Tipp von mir, das ist toll. Das nächste ist, tatsächlich, wir haben es schon erwähnt, Underworld. Ausgerechnet Underworld, der ein sehr ambivalenter Film ist. Wir beide haben ein Herz für den ersten Underworld und ein bisschen für den dritten, für das Prequel. Underworld, ausgerechnet Underworld, hat zwar auch viele von diesen Promo-Werbe-Making-of-Clips, aber vor allem hat die DVD damals für mich sehr gut dokumentiert, wie dieser Film gemacht wurde. Und das war in dem Fall so besonders, weil Underworld ein Low-Budget-Film war in den Augen der Produzenten. Also Low-Budget im Sinne von, er hat immer noch 20 Millionen gekostet. Aber das Ding ist, wenn ihr es auch im historischen Kontext seht, Anfang der Nullerjahre, wie, der hat nur 20 Millionen gekostet? Der sieht nämlich aus, als hätte er 80 oder 100 Millionen gekostet.
Und der hat so krasse Kostüme. Also diese Werwolf-Kostüme im ersten Teil bei Underworld, sind der absolute Bringer. Allein dafür lohnt sich das. Ich bin ja so ein richtiger Sucker für gute Werwolf-Filme. Und für mich bedeutet Werwolf muss Kostüme sein. Mhm. Sorry. Also ich reg mich richtig auf, wenn ich so einen Werwolf-Film sehe und das ist so eine CGI-Kreatur erneut. Trick or Treat hat Animatronics. Die sehen richtig cool. Mhm. Die sehen sehr cool aus. Die sehen richtig geil aus. Und ich bin sehr gespannt. Du weißt, nächstes Jahr kriegen wir von Lee Winnell neuen Wolfman.
Ja, ich, ja, ja. Die kennen die Teaser. Die machen ein bisschen neugierig, aber richtig gecatcht haben die mich noch nicht.
Ich bin interessiert. Also ich sag mal so, Invisible Man fand ich super.
Ach stimmt, das war ja der dann. Okay.
Also
Invisible Man muss ich noch schauen tatsächlich. Ich kenn nur
die erste Hälfte ist halt so viel besser als die zweite, muss ich sagen. Also der Film, die erste Hälfte von The Invisible Man ist super. Mhm. Die zweite ist okay. Mhm. Aber die erste Hälfte dieses Films ist super. Mhm. Ich dachte damals, als ich den sehe, ja, der ist ganz klar auf der Top 10 des Jahres. So, die zweite Hälfte. Mhm. Aber deswegen, ich bin sehr gespannt. Der zählt zu den Most Wanted Filmen nächstes Jahr bei mir. Mhm.
Weißt du noch, wie du Herr der Ringe zum ersten Mal gesehen hast?
Ja.
Also
Und jetzt muss ich mich halt auch krass outen, ne?
Also ich muss mich auch gleich outen.
Ich habe den ersten Herr der Ringe-Film im Kino gesehen.
Ja.
Mit meinem Vater, seiner Frau und meinem Bruder. Wir waren zu viert im Kino. Und ich fand das geil, aber ich fand es auch überfordernd damals. Ich war halt ein bisschen jünger. Und ich war einer von denen, die gesagt haben, es ist geil, aber es ist lang. Es ist lang. Heute denke ich ja ganz anders, aber fuck, wann kam der raus? 2001. Ja, also.
Jahr nach Gladiator übrigens.
Ja, und auch im Zuge von 9/11 kam der auch noch. So, das hat mich ein bisschen abgeschreckt, halt 2 und 3 im Kino zu sehen. Darauf wollte ich hinaus. Weshalb ich Teil 2 und 3 erst geguckt habe beim DVD-Release. Oh, aber dafür aus irgendeinem Grund Back-to-Back und in der Extended. Das heißt, ich muss sagen, ich habe Herr der Ringe 2 und Herr der Ringe 3 noch nie im Nicht-Extended gerade gesehen.
Mhm. Ach so.
Ja, okay. Also Herr der Ringe 1 ist der einzige, den ich auch im Kino-Cut gesehen habe. Und aber nur einmal, damals, als ich im Kino war.
Der hat ja noch am wenigsten mehr Screentime durch den Extended Cut.
Genau. Und 2 und 3 habe ich dann direkt bei Video World. Es gab bei mir um die Ecke ein Video World, wo ich früher gewohnt habe. Und dann habe ich mir die ausgeliehen. Und meine Mutter, die war auch unabhängig von mir im Kino und hatte den ersten geschaut. Und wir hatten dann so zwei richtig schöne Mutter-Sohn-Tage. Und sie hat was gekocht. Und dann haben wir uns ins Wohnzimmer gesetzt und einen Tag Herr der Ringe 2 geguckt, weil sie meinte auch, der erste war ganz schön lang. Aber sie war auch so fasziniert. Auch fasziniert von Gollum und so. dass ich einen Tag später hat sie mich zu VideoWorld geschickt und gesagt, hol den nächsten. Und dann habe ich den nächsten geholt und dann haben wir das gleiche nochmal gemacht und das war wundervoll. Es war eine der schönsten Filmerlebnisse, die ich mit meiner Mutter hatte.
Oh. Ja. Ich habe mal versucht, den ersten Herr der Ringe mit meinem Papa zu schauen, der ist zu schnell eingeschlafen.
Ja, mein Vater geht auch nicht.
Ich glaube, man hat schon gesehen, dass er es faszinierend fand, den Anfang zu sehen von Herr der Ringe, auch wenn er nichts verstanden hat. Es ist ja nicht der übliche, die selbst erzählende Tatort quasi, sondern so, okay, das ist Vorgeschichte. Aber die Bilder, also ich habe halt den Augen, ich bilde mir ein, ich habe das Glänzen in den Augen meines Papas gesehen, dass er etwas sieht, was er so noch nie gesehen hat. Und der Kontext, den du auch genannt hast mit 2001, ist schon wichtig zu wissen, weil, das habe ich in Gladiator auch schon erwähnt, Gladiator war ein viel wegweisenderer Film, als man denkt, weil im Jahr 2000, und da schließe ich jetzt sogar das Jahr 2001 noch mit ein, waren Filme mit Schwertern komplett out. Also sowieso, Sandalenfilme ja schon seit 60 Jahren. Also nicht 60 Jahre, 50 Jahre zu dem Zeitpunkt. Also wirklich seit den 50ern. In den 60ern gab es noch welche, aber da waren ja auch schon langsam out. Also Gladiator war schon eh so eine Wiederbelebung eines Sandalengenres. Aber es geht nicht nur darum. Wir haben zu dem Zeitpunkt, wenn es um Schwertkämpfe ging oder so, also da gab es halt hauptsächlich Mantel- und Degenfilme. Da war man quasi in der Waffenwahl auch weiter und im Film auch. Weil das war schnell und vielleicht auch irgendwie beeindruckender. Und der klassische Schwertkampf war schon längst ausgestorben. Und auch jeder Versuch in der Richtung, ne, ob es jetzt ein Piratenfilm ist oder ein mittelalterlicher Film, ist ja gefloppt. Das war ja alles nichts mehr, was die Leute interessiert hat. Und dann kam halt Gladiator. Und ein Jahr später, nur ein Jahr später, kam auch Herr der Ringe. Und das sind so die zwei Sachen, plus noch Fluch der Karibik, würde ich 2003 nennen, die Schwertkampf im Kino wieder so richtig populär gemacht haben. Vielleicht noch Kill Bill. Auf einmal ist das Samurai-Schwert auch wieder noch viel cooler, als es gerade noch eben war. So, und diese Sachen haben uns die Schwertkämpfe so zurückgebracht. Und das ist auch so ein Teil der Magie, die man damals noch nicht so richtig begriffen hat vielleicht, dass man gerade Zeuge einer Revolution ist. Und so ging es mir dann auch mit Herr der Ringe.
Na, nicht nur also, das, ja? nicht nur das, du hast recht, aber es sind drei totgeglaubte Genres, die je zurückkamen und in die auch vorher nicht viel Vertrauen gesteckt wurde. Du hast recht, die Sandalenfilme waren zurück mit Gladiator, da gab es auch sehr viele Nachahmungstäter dann. Also
von Troja bis Alexander und
so. Ja, genau, also ohne Ende.
Gar nicht so viele, finde ich, bei Sandalenfilme.
Ja, ja, aber immerhin hast du gemerkt, es gab eine Zeit vor Gladiator und danach. Mhm. Und Herr der Ringe war so das erste gigantisch aufgeblasene Blockbuster-Fantasy-Epos seit Ewigkeiten. Mhm. Und dann dachte man sich, wir können Piraten wieder eine Chance geben mit Fluch der Karibik. Mhm. Aber das Krasse ist, Fluch der Karibik ist das einzige Piraten-Franchise seitdem. Also, ohne Witz, ich glaube, da wissen auch andere, wenn wir eine Piraten-Story machen, werden wir daran gemessen.
Ja, deswegen fasse ich auch immer so dieses, klar haben sie alle Nachahmer nach sich gezogen, aber ich glaube, was wirklich wichtiger war für die Filmgeschichte ist, dass sie die Schwertkämpfe wieder cool gemacht haben. Und dass das halt wieder geht. Und egal, was das drumherum ist jetzt erstmal, ob es jetzt Fantasy ist, ob es authentisch ist, ob es historisch ist, ob es romantisiertes Mantel- und Degen-Ding ist, es ging auf einmal wieder, dass es cool war. Und da gibt's auch eine kleine gemeinsame Komponente. Ich weiß nicht, hast du mein Darth Vader-Video gesehen? Da ging's ja um eine Person, die jetzt auch noch mal eine Rolle für Herr der Ringe spielt, nämlich Bob Anderson. Bob Anderson war in den 50er Jahren, glaube ich, olympischer Fechter. Und er hat aufgehört und ist in Hollywood durchgestartet als Kampfchoreograf, als Trainer, als Schwertmeister. Das ist Swordmaster, ist, glaube ich, sein häufigster IMDb-Eintrag. Hat dann trainiert unter anderem mit Errol Flynn, also der berühmte Robin Hood-Darsteller, der ja einen Mantel- und Degenfilm nach dem anderen gemacht hat, auch Piratenfilm und so weiter. Er war dann dessen Trainer und ist sogar in Hollywood berühmt geworden, weil er derjenige war, der ihn im Kampf mal wirklich verletzt hat. Also die Errol Flynn-Filme waren ja eh, also wenn man sich das anschaut, man kann sich gar nicht ausmalen, wie gefährlich das ist, was die da eigentlich machen. Die Degen können noch so stumpf sein, du kannst mit einem beide Augen gleichzeitig rausnehmen. Das ist wirklich fucking gefährlich, was die da tun. Und all diese Dinge haben sie choreografiert. Und Bob Anderson war eben jahrelang eine Institution in Hollywood, hat eben, nachdem Star Wars so super erfolgreich war, und Empire Strikes Back anstand und sie auf einmal auch mehr Budget hatten, hat sich dann George Lucas auch geleistet, sich Bob Anderson zu holen für die Choreografie. Deswegen ist ein gewaltiger Sprung von dem Kampf zwischen Obi-Wan und Darth Vader und dem, was Luke Skywalker und Darth Vader machen, mit der Besonderheit der Darth Vader-Darsteller, wie hieß er nochmal?
David Prowse,
der den körperlich gespielt hat, weil er eben Bodybuilder ist, weil er so groß ist, also fast 2 Meter und so, der konnte das überhaupt nicht. Der war viel zu ungelenkig für diese Kampfchoreografie. Also es ist Bob Anderson, den wir sehen in den Filmen als Darth Vader im Duell mit Luke Skywalker. Wenn man genau hinschaut, sieht man, dass er ein bisschen kleiner ist als David Prowse. Hat man auch erst Jahre später erzählt. Also George Lucas hat es erst geheim gehalten und Mark Hamill hat das im Interview ausgeplaudert. Also Bob Anderson, ich wiederhole, hat Errol Flynn, den größten Kinostar-Fechter der Filmgeschichte, das Kämpfen beigebracht oder verfeinert. Dann hat er Darth Vader gespielt. Und was hat er im Jahr 2000, glaube ich, machen müssen für 2001 Herr der Ringe? Er war das Swordmaster von Aragorn, von Viggo Mortensen. Und das hat halt hier auch noch eine Besonderheit, die ich im Video gar nicht erwähnt habe. Viggo Mortensen war ja eine Zweitbesetzung für Aragorn. Das wissen ja viele nicht. Die haben ja angefangen in der Vorproduktion. Was? Townsend, der ihn gespielt hat, mit dem es halt gar nicht funktioniert hat in den Rehearsals, der zuerst gecastet wurde. Ist er Townsend? Weiß ich gar nicht mehr.
Das weiß
man
ich gar nicht.
Man kennt ihn. Der sieht aus wie ein schwarzhaariger Elf. Elb. Der hat auf jeden Fall Aragorn gespielt. Ist ja egal, wie er hieß. So, und der ist rausgeflogen und dann hatten sie nur noch ein paar Wochen Zeit vor Produktionsbeginn und ich glaube, er hat sogar mit ein paar seiner, das auf der Wetterspitze war das erste, was Aragorn gedreht hat. Also es war wirklich riesen Zeitdruck da und dann haben sie Bob Anderson geholt, der da schon, wie alt muss er da gewesen sein, schon über 70, der war uralt, der hat auch Fluch der Karibik gemacht, also es zieht sich durch. Einer seiner letzten Filme war Die Another Day, also der James-Bond-Film mit Pierce Brosnan, wo sie auch eine Fechtszene haben. Und er hat Viggo Mortensen das Kämpfen beigebracht. Und wir kennen ja diese Method-Actor-Geschichte bei Viggo Mortensen. Um sich in Aragorn reinzufühlen, ist er überall mit dem Schwert hingelaufen. Weil er gemerkt hat, dieses Schwert, daran kann er die Energie des Aragorn quasi kanalisieren. Dann fühlt er sich wirklich wie ein Waldläufer. Und ist selbst ins Restaurant zum Essen mit dem Schwert gegangen überall. Die hatten auch Probleme mit der Polizei gekriegt und so, weil er halt mit dem Schwert rumläuft. Und angeblich sagt, also nicht angeblich, Bob Anderson hat gesagt, dass Viggo Mortensen sein bester Schüler war, den er je hatte. Und das bei jemandem, der auf 60 Jahre Hollywood-Karriere zurückblickt. Und ich finde, you can't unsee it bei Herr der Ringe.
Ja,
wie gut Viggo Mortensen dieses Schwert schwingt. Ich bin ja selber Fechter. Ich bin wirklich beeindruckt davon, was für eine Performance er da hinlegt.
Ja. Hast du einen Lieblingscharakter bei Herr der Ringe?
Das ist eine schwierige Frage, die ich weiß gar nicht, warum ich es überhaupt hingeschrieben habe. Aber ich glaube, damit wir auch wirklich über die Figuren reden. Also ich glaube, was Ian McKellen als Gandalf erreicht, das kann man nicht hoch genug werten. Er ist das Herz und die Seele von allem. Und weißt du, was besonders ist bei Two Towers? Wir wissen doch alle, dass der da im Wald steht. Wir wissen es doch. Wir wissen es, Ian McKellen. Ich glaube, du musst nicht mal Herr der Ringe gelesen haben, um es zu merken. Das kann doch nur eins bedeuten, ne? Und trotzdem, die Art, wie er redet, wie er da steht, wie er lächelt, hat immer diese Momente, wenn alles schlecht ist und alle todtraurig und melancholisch sind, dann kommt Gandalf und sagt was Aufbauendes und lächelt und alle lachen und weißt du, ich krieg direkt tränige Augen und Gänsehaut. Und man kann auch das nicht hoch genug, das ist ein Typ mit einer Fake-Nase, der da steht, der nicht mal aussieht wie Ian McKellen. Und es funktioniert. Flawless. Ich kann es in 4K auf der Leinwand sehen, an einer der größten Leinwände in München. Und ich sehe immer noch nichts, was daran fake sein soll. Ich sehe keinen angeklebten Bart, ich sehe einfach Gandalf. Ich sehe eine Figur, wie sie in der Realität nicht existiert. Und das ist Wahnsinn für mich. Und es ist auch deswegen Wahnsinn, weil, um auf ein Casting-Thema zurückzukommen, die ursprüngliche Wunschbesetzung war ja von Peter Jackson Sean Connery. Da wollte Sean Connery.
Yes.
Und Sean Connery wusste auch, dass er nur noch einen Film in der Flinte hat. Also der hat ja nun wirklich nur einen Film gedreht und hat sich aber für den anderen entschieden. League of Extraordinary Gentlemen, ausgerechnet, das war sein letzter Film. Und es ist auch noch ein Film, den er hasst. Er hasst den Regisseur, er hat es gehasst, den zu machen. Und man sieht das auch im Film, wenn man ihm in die Augen schaut. Aber er hat Herr der Ringe abgelehnt. Sean Connery hat diesen Film abgelehnt, weil er das Drehbuch nicht verstanden hat. Er hat das Drehbuch gelesen, was ist das für ein Quatsch? Er hat es einfach nicht Was witzig ist, weil sein, ich glaube sogar Freund, ich glaube, die waren, zumindest kannten sie sich, Christopher Lee, der ist ja umgekehrt der größte Herr der Ringe-Nerd auf der Welt. Also einer der größten auf jeden Fall, kannte J.R.R. Tolkien auch persönlich noch. Gerüchteweise einer der wenigen Menschen auf der Welt, der Elbisch fließend sprechen kann. Also crazy stuff. Du erinnerst dich an die Anekdote, die ich erzählt habe in unserem Promi-Podcast darüber. Hm. Da führe ich das aus. Ich will das jetzt vielleicht an dieser Stelle nicht wiederholen. Vielleicht an einem anderen Podcast nochmal. Nicht hört da rein. Das ist eine meiner Lieblingsgeschichten, die ich über Promis erzählen kann. Meine Christopher Lee, John Rhys Davis Geschichte. Worauf ich hinaus will, ist, der Film ist voller Idealbesetzungen. Also da überhaupt eine Lieblingsfigur rauszupicken, ist ja so schwer. Aber unter Folter würde ich sagen, Gandalf und Aragorn. Unter Folter. Aber das tut jeder anderen Figur, tut's schon unrecht. Ich glaube, Frodo ist am schwersten zu ertragen von allen Figuren. Aber es liegt in der Figur des Frodo, nicht wie Elijah Wood das spielt, yeah, weil er es so gut spielt. Weil man mit Frodo mitleidet und man will ja nicht leiden. Man will nicht leiden. Das ist gerade in Two Towers, es ist so schwer, denen zu folgen, ohne selbst diese Pein zu spüren, die auch spüren gerade. Und dann ist man wieder froh, dass ein Samwise Gamgee auch noch dabei ist. Und dann ist man wieder, weißt du, dann glaubt man wieder an das Gute im Menschen. So, das ist halt. Ich werd grad emotional. Herr der Ringe ist so geil.
Bei mir ist es Gandalf auch.
Ja.
Aber gerade Gandalf. Oh, weinst du?
Nein, das ist nur so aus der
Kamera. Doch, oh Gott, guck mal.
Ich bin gerade ein bisschen weiter. Weißt du, es war schon im letzten Film. Jetzt war es schon bei der Reise 2000 und so. Jetzt werde ich emotional wieder mitgenommen. Weißt du, ich wollte mir das für den dritten Podcast aufheben, wenn wir mal irgendwann über den dritten Teil reden. Aber ich habe dann noch mal gemerkt, wie emotional mich Herr der Ringe einfach mitnimmt. Weil Return of the King hat ja wirklich so diese, das ist ja alles dabei.
Ja,
das ist ja von Hoffnung bis Kriegslust. Weißt du, wenn die Tod rufen und in den Tod reiten, da will man ja am liebsten mit. Gib mir ein Pferd, ich reite mit in meinen Tod. Weil Theoden es gesagt hat.
Oder die Szene, wo sich Aragorn einfach umdreht und du merkst, alles ist schon vorbei. Und wenn du ganz genau drauf achtest, hörst du, dass Sauron Aragorn sogar was entgegenflüstert, sodass er ihn so ein bisschen verführen möchte, weil er ist doch der Erbe von Isildur.
Mhm.
Und natürlich gibt es da nicht den Aragorn wird böse Moment, sondern das Gegenteil, wie er sich das Schwert anguckt, sich umdreht, Tränen in den Augen hat.
For Frodo. Wow. Es ist alles da drin. In diesem Film ist einfach alles drin. Und ich finde auch nach einer halben Stunde Ende. Und ich finde auch, wenn man die Filme wirklich back-to-back schaut, ist das halbe Stunde Ende ist sehr angemessen.
Ja,
die ganze Story ist sehr angemessen.
Also ohne Witz, fuck off, wenn mir Leute sagen, so viele Enden. Ich so, nee, der verdient es.
Nee, ich sage, er hat viele Enden und es endet nie, aber der braucht es.
Ja, der braucht es, weil es gibt ja
so. Du kannst da nicht rausgehen anders.
Nee, es gibt ja aber auch so viele Arcs, von denen man sich, die man abschließen muss. Und es macht auch Sinn, dass es montagemäßig ist. Erstens, wir brauchen Aragorn als König. Wir müssen das sehen, wie er gekrönt wird. Das ist wichtig, okay? Ja. Dann müssen wir uns aber auch vor den Hobbits verbeugen, die das Ganze losgetreten haben. Dann wollen wir sehen, wie die Hobbits nach diesem unglaublichen Abenteuer aufgenommen werden im Auenland. Dann wissen wir allerdings auch, oh ja, die Elben verlassen ja die Welt. Oh mein Gott, die nehmen Frodo mit. Krass. Oh, es ist traurig. Oh, und da ist sogar hier Ian Holm. Oh Gott, Bilbo. Und das ist traurig, aber hey, wie wird's denn Sam ohne Frodo gehen? Ach, wundervoll, der hat die klar gemacht und schreibt ein Buch weiter. So schön, ich will es sehen. So, fuck off, ich will das alles sehen. Ich würde sogar noch danach sehen, wie der Nachbar von Sam scheiße zu ihm ist oder so. Ich würde mir das alles angucken. Fuck off mit dem Shit. Aber ja, meine zwei Lieblingscharaktere, Gandalf auch. Aber mehr Gandalf der Graue. Ich finde, der ist spaßiger. Gandalf, der Weiße ist halt so ein bisschen, der ist so allmächtig. Also der ist so, dem fehlt ein bisschen dieser Bezug, dieses menschliche. Ich mag so, smoking old Tommy.
Aber man merkt halt den Unterschied, oder?
Ja,
man
merkt.
Ja, es ist nicht so, der kommt einfach die Figur zurück. Nein, er ist nochmal, hat eine neue Pokémon-Stufe erreicht. Das ist ein Unterschied.
Ja, pity, you say. Ja, lieb ich.
Du musst dich an der Stelle übrigens fragen. Sorry. Guckst du Herr der Ringe immer auf Deutsch oder auf Englisch?
Aber sowas. Sowas.
Ich guck das nicht nur aus Tradition, gucke ich das super gerne auf Deutsch. Also einerseits natürlich, ich bin damit aufgewachsen. Ich würde aber, ich Stein und Bein drauf, Herr der Ringe hat eine der besten deutschen Synchros, die es überhaupt jemals gab in der Filmgeschichte. Sowohl was Stimmenauswahl angeht, als was Acting angeht, aber auch einfach die Übersetzung und wie gut das funktioniert. Weil man muss ja nicht nur dem Buch gerecht werden oder der englischen Originalfassung, man muss ja auch den Lippen gerecht werden. Das ist ja bei Synchronregie immer die große Herausforderung. Und viel besser als bei Herr der Ringe geht's einfach nicht. Dass er eine geile Synchro das hat. Und das schließt auch ein bisschen zum Kreis zur Vorlage, weil J.R.R. Tolkien ja so ein Sprachwissenschaftler.
Yeah.
Und er war ja ein Fan des Germanischen quasi und hat das so viel einfließen lassen. Ich habe neulich erst den Funfact gehört, ich wusste das gar nicht. Ich habe nie drüber nachgedacht, warum im englischen Original von Herr der Ringe, also jetzt vor allem im Buch, aber generell, wenn man über Herr der Ringe redet, es einen Unterschied gibt zwischen Ork mit C und Orkisch mit K. Weißt du, warum? Weil das Ork, das Wort des Orks kommt aus dem Deutschen, es leitet sich ab, ich weiß nicht mal, wie genau das Wort war, aber irgendwas mit Orkisias oder so. Ork auf jeden Fall steckt da drin und das beschreibt ein Monster. So im Deutschen, aus dem Germanischen kommt es. Und mit K wäre es richtig gewesen und er hätte es am liebsten überall mit K gehabt, aber er hat in seinen ersten Werken über, wo in den Orks vorkommen, wie zum Beispiel Hobbit, in seinen ersten Erzählungen hat der Ork immer mit C geschrieben. Um so quasi im Englischen vielleicht anzupassen. Und das hat er aber immer bereut. Und dann hat er im Nachhinein quasi bei allem, wo noch das Wort Ork vorkam, wie eben dieses Adjektiv orkisch, hat er es dann mit K geschrieben. Um das so ein bisschen anzugleichen, um es wieder gut zu machen. Und ein anderer Funfact ist ja, warum sagen wir Elb im Deutschen statt Elf? Weil Elb so auch so was Altdeutsches oder so ist. Ich sag das alles mit gefährlichem Halbwissen, aber so daher kommt es ungefähr. Er wollte nicht, dass man im Deutschen denkt, dass er diese kleinen fliegenden Wesen da gemeint sind mit Elf. Und hat dann dieses ältere Elb genommen und das da reingemacht. Und er war ja auch sehr involviert in die deutsche Übersetzung von Herr der Ringe. Und deswegen ist es ein sehr, also die deutsche Übersetzung von Herr der Ringe, sowohl im Buch als auch im Film, ist sehr das, was sich J.R.R. Tolkien für Deutsch gewünscht hat. Es kommt noch mehr vom Autor, als man denken würde. Und deswegen finde ich das ganz, ganz, ganz toll, das auch auf Deutsch zu gucken. Auch deswegen. Es ist wahnsinnig gut einfach gemacht. Und ich kann es halt, es ist sehr zitierwürdig. Also dieses Herr Frodo, auch diese Art, wie sie reden, das ist so. Ich habe es auch auf Englisch gesehen, so ist es nicht, schon oft und viel. Und ich würde es in meinen Videos auch immer auf Englisch reinschneiden, weil ich das einfach mal in Videos so mache. Aber Herr der Ringe schaue ich auf Deutsch. Das ist, da kenne ich nichts. Nostalgie und Werktreue in dem Fall sogar fast auch als Grund.
Ich glaube, weil wir haben ja so lange heute gemacht, ja, mit dem Podcast, wir haben ja wirklich einen Extended Cut, kann ich sogar, ich überlege gerade einen Zirkelschluss, wir haben gesagt, aber der wird lahm, aber ist mir egal. Wir haben gesagt, dass Herr der Ringe etwas ist, was man zusammen guckt, richtig? Wir haben gesagt, wir verbinden damit viel. Gleichzeitig haben wir gesagt, es ist schön, immer wieder mit Leuten etwas zusammen zu gucken, wenn die Handys mal aus sind. Was habe ich davor gesagt? Ich schaue mit Sebastian gerade Chucky.
Ja.
Selbst Brad Dourif ist in Herr der Ringe.
Was? Selbst?
Selbst Brad Dourif ist ein Herr der Ringe.
Ach so, ach der, ja, stimmt. Das vergesse ich ja auch immer, weil er als Schlangenzunge so ein anderer Typ für mich ist. Und ich wusste auch nicht, dass er Prothesen im Gesicht hatte.
Ja,
das habe ich nie gemerkt. Für mich sieht er doch in Wirklichkeit auch so aus, außer dass er mir die Augenbrauen abrasiert
hat. Ja, Brad Dourif sieht halt immer aus wie ein Weirdo und er spielt halt immer nur fucking Weirdos. Es sei denn, er ist im Film eines noch größeren Weirdos, nämlich Rob Zombie, aus irgendeinem Grund. Ist er ein vernünftiger.
Aber den siehst du doch nicht in Die Gefährten. Das war jetzt keine so gute Brücke, wie du denkst.
Ich weiß.
Lass mich das als Brücke nutzen. Okay. Weil, guck mal, wir haben jetzt anderthalb Stunden geredet und wir haben auch nicht ewig Zeit. Und es ist ja trotzdem irgendwie Herr der Ringe. Das Ding ist, wir werden noch zweimal über Herr der Ringe
reden. Ja.
Wir haben noch sehr viel Gelegenheit, über sehr viele Dinge zu reden. Und es ist sehr schwer, überhaupt Herr der Ringe gerecht zu werden. Ich hatte im Vorfeld wirklich überlegt, wie machen wir das denn überhaupt? Wollen wir da durch den Film gehen, so, also wollen wir Sachen nacherzählen? Du hattest den richtigen Angle zu sagen, lass uns das über das Persönliche reden. Mhm. Und das haben wir jetzt auch sehr viel getan. Deswegen würde ich auch gerne gleich persönlich enden. Aber ich glaube, viel anders geht das gar nicht. Die meisten Funfacts kennt ihr alle. Die alle anderen kriege ich die ganze Zeit auf TikTok reingespült. Über manche werden wir noch reden müssen. Keine Sorge, wir werden nicht zu viel über gebrochene Zehen reden, weil das ja schon der Standard-Gag
ist. Das ist ja schon ein Meme. Das ist ja schon ein Meme.
Ja. Ich glaube, wir müssen trotzdem auch viel über mitten in der Produktion reden. Ich glaube auch, wir müssen ein bisschen über Filmsprache reden, gerade beim zweiten Teil, weil der inszenatorisch so eine Wucht ist. Ich habe noch ein paar auch wieder was Persönliches, ein bisschen was dazu zu erzählen. Aber ich würde zu einer anderen persönlichen Schlussnote enden, okay? Ich habe sie schon mal erzählt im Promi-Podcast. Tut mir leid jetzt für alle, die unser Promi-Special auch gehört haben, aber es passt einfach zu gut, um es nicht zu erzählen. Und es ist jetzt nicht die Saruman-Anekdote, es ist jetzt eine andere. Ich hatte ja die Gelegenheit vor 5 Jahren, glaube ich. Vor 5 Jahren, als Mortal Engines rauskam, produziert von Peter Jackson und in dem Fall war es Philippa Bowens. Das war nicht Fran Walsh. Fran Walsh ist seine Frau, ne? Philippa Bowens ist die andere. Seine 2 Co-Autorinnen. Und ich kann auch aus persönlicher Erfahrung sagen, wenn man Peter Jackson zur Schreibe, also zum Drehbuch gratuliert von Herr der Ringe, dann erwähnt er sofort dazu Fran Walsh und Philippa Bowens. Der hat da überhaupt keinen, er sieht sich da überhaupt nicht als das alleinige Mastermind an Herr der Ringe. Seine Co-Produzenten und Co-Autoren sind ihm mindestens gleichwertig wichtig. Und das ist halt ein wichtiger Punkt. Und den beiden gegenüberzusetzen, Philippa Bowens und Peter Jackson, das war halt wirklich, ich glaube, das war der Grund, warum ich überhaupt da in L.A. war. Es war nicht wegen Mortal Engines, machen wir uns nichts vor. Es war nichts wegen den ganzen Cast-Interviews, außer mit Hugo Weaving, das war noch sehr interessant. Aber darüber beziehe ich ja auch in dem anderen Podcast. Aber halt wirklich Peter Jackson gegenüberzusetzen und ihn selber fragen zu können, wo sein Tim und Struppi bleibt, ohne zu wissen, dass er gerade an Beatles arbeitet. Das war nämlich das, woran er wirklich gearbeitet hat und er wollte nichts dazu sagen. Aber den beiden gegenüber zu sitzen. Ich komme in diesen Raum rein. Ja, das ist immer so ein kleiner Raum. Du kennst es ja. Man wird durchgeschleust. Jeder hat nur ein fucking 5-Minuten-Interview und so weiter. Und dafür bin ich jetzt über den Atlantik geflogen. Aber so ist es halt. Jeder hat nur 5 Minuten. Man kommt rein. Es steht oft schon von der PR-Agentur. Die schreiben dir das extra. Bitte nichts zum Unterschreiben mitbringen oder Selfies machen oder so. Weil das kostet Zeit und es nervt die Leute, die da sitzen, ne? Ich komme da rein, ich sehe schon den ersten mit seiner Herr der Ringe Special Edition, der sie unterschreiben lässt. Der gerade geht, also der vor mir. Und ich denk so, Also, Peter Jackson wirkte nicht genervt, aber er wirkte schon so, der 10. heute. Ja. Der 100. wahrscheinlich. Und ich war froh, dass ich nichts dabei hatte. Ich lasse nie was unterschreiben. Aber ich habe gesehen, okay, ich fange jetzt nicht an, direkt über Herr der Ringe zu reden. Und wir haben das Interview gemacht und es ging halt gar nicht um Herr der Ringe. Es ging halt viel um natürlich Mortal Engines, aber mich hat einfach sehr seine Produzentenperspektive interessiert, mich hat Tim und Struppi interessiert, mich hat die Herr der Ringe-Serie damals interessiert, was er damit zu tun hatte. Das waren die Dinge, über die wir geredet haben. Und dann war es vorbei, das Interview. Das war ein sehr schönes Interview, also für mich halt sehr schön. Und ich habe es natürlich gefeiert, ne? Als jemand, der jedes Jahr Herr der Ringe schaut. Und das war zu dem Zeitpunkt, genau in dem Jahr oder im Jahr davor habe ich aufgehört, Herr der Ringe jedes Jahr zu schauen, wegen dem, was ich am Anfang des Podcasts erzählt habe. Immer aus diesen sehr persönlichen Gründen, aber es ist ja trotzdem etwas, was mir bis dahin seit 15 Jahren, 16 Jahren super viel bedeutet, jedes Jahr Herr der Ringe zu schauen. Und das Interview ist vorbei und ich habe natürlich nichts zum Unterschreiben oder so, aber ich schaue die beiden an und sag, ich mache einen YouTube-Kanal, der ist am ehesten noch bekannt für den ganzen Star-Wars-Content. Und ich liebe Star Wars, aber ich schaue nicht jedes Jahr Star Wars. Selbst ich schaue nicht jedes Jahr Star Wars. Und genau wie du sagst, ich schaue manchmal nur einen Film und nicht die ganze Trilogie oder alle 9 Filme oder so. Aber ich schaue jedes Jahr Herr der Ringe. Danke dafür. Das habe ich denen gesagt. Und Philippa Bowens war sofort gerührt. Also wirklich so, oh, thank you, und so weiter. Und Peter Jackson ist erst in dem Moment so richtig aufgetaut. Ich fand, das war ein schönes Interview, aber du hast halt gemerkt, er ist so ein bisschen reserviert, so ein bisschen in sich und er hat eigentlich keinen Bock auf Interviews. So, nicht schon wieder und nicht schon wieder Sachen unterschreiben. Aber du hast gemerkt, in dem Moment war so ein ehrliches Thank you. Und dann habe ich mich von den beiden verabschiedet.
Das trifft einen.
Ja.
Sowas ist, ich will dich jetzt schon wieder umarmen. aber ich verstehe das voll, weißt du, ich lasse ja auch nie Leute was unterschreiben, weil ich weiß, das ist affig, aber es gab diesen einen Moment, den habe ich mir halt auch nicht verkneifen können, ich bleib dabei, es war das schönste Interview meines Lebens, als Sam Raimi da war, wir haben, bevor das Interview losging, schon 10 Minuten miteinander gequatscht und gebrot und gemasseltofft und hast du nicht gesehen untereinander. Und da hatten wir das Interview und es war wunderschön. Es ist ja auch viral gegangen. Und danach hat er sich noch für das Interview bedankt und ich, um Gottes Willen. Mhm. Und dann dachte ich mir, er ist wirklich so toll, wie ich gehofft habe, dass er ist. Mhm. Ich habe ihm auch gesagt, er ist eine Inspiration für mich, Filme zu lieben, weil was er erreicht hat mit Spider-Man, aber auch mit der Kamera durch den Wald rennen, so. Und da wurde ich emotional und da habe ich gesagt, ich mache sowas nie. Und ich arbeite in dem Bereich schon verflucht lang. Ich mache sowas wirklich nie. Aber ich habe meine Evil Dead 2 Blu-ray dabei. Und er, her damit, sofort. Da habe ich es ihm gegeben. Und dann hat er mir die nicht nur unterschrieben, hat eine Widmung reingeschrieben. Danke für das schöne Interview. Mhm. Und hat mir einen Geist gemalt auf die Blu-ray. Und Alter, ich war platt. Ich bin den ganzen Tag nur noch mit so einem fetten Grinsen durch die Welt gelaufen und Hardy und Sebastian sehen, wie der macht das. Und sind dann auch noch dahin gerannt mit ihren.
Opportunisten.
Ja, Opportunisten.
Aber das macht halt was mit uns. Und Herr der Ringe ist eben sowas, was halt einen sehr geprägt hat. Und du hast recht. Also, vielleicht es hat uns auch vielleicht dahin bewegt, was wir jetzt machen. Dass wir als Content Creator in der Vorweihnachtszeit die stressigste Zeit überhaupt haben. Dank Herr der Ringe, dank Sam Raimi.
Ich sag ja auch immer wieder, du kannst jeden in unserem Bereich fragen. Mhm. Ja? Mhm. Aber es gibt sicherlich den einen Film und oder den einen Regisseur oder die eine Szene, die dazu geführt hat, dass wir Filme noch ein bisschen anders sehen. Dass wir gesagt haben, das ist der Moment, wo wir glauben, wir wollen das zu unserem Hobby machen. Und so sehr wir auch gerne meckern, das ist ja nicht der Grund, warum wir es machen. Wir machen es ja, weil wir diese Liebe gespürt haben und die wollen wir wieder spüren. Bei mir, der Film, der mir gesagt hat, ich will in diesem Bereich arbeiten, ist Inglourious Basterds gewesen. Also.
Bei mir war es ein Film von jemandem, den du hast.
Rian Johnson.
Johnson's Brick. Ja, also auch wirklich dieses Filme machen, ne? Also dass er das in seiner Highschool gedreht hat, war einfach für mich ein mind-blowing Experience.
Ja, also Sam Raimis Evil Dead 1 und John Carpenters Halloween 1 waren diese Filme, wo ich gesagt habe, das ist möglich? Das geht? Und das geht mit so wenigen Mitteln und es ist so toll? Auch Mad Max, der erste von Miller, aber auch sowas, weißt du? Das sind reine Inspirationen für mich, aber der Film, der mich dazu gebracht hat, zu sagen, ich will in dem Bereich arbeiten, das ist jetzt so, das führt nichts mehr dran vorbei, ist Inglourious Basterds. Wichtigster Kinobesuch meines gesamten Lebens.
2009.
Ne? Ja.
Ja. Herr der Ringe war ein bisschen früher. Ich glaube, Herr der Ringe hat mich noch eher dahin getrieben. Zumindest den Anstoß, ne, durch diese Making-ofs.
Ja, ja.
Und im Nachhinein ist es auch wirklich dieses, für mich ist der perfekte Hybridfilm. Der Hybrid aus dem Independent-Filme machen und das Größtmögliche, was Hollywood zu bieten hat.
Genau.
Also in Größe, in Scale. Ironischerweise durch die ganzen Miniaturen. Aber die haben es ja Big Itches genannt oder so, ne? Weil die Miniaturen so riesig waren. Was ja bis heute auch Nolan macht und was für mich gerade ist auch nur auf der großen Leinwand zu sehen, diese perfekte Verschmelzung einfach von Miniaturen und CGI.
Das ist großartig.
Sorgt ja dafür für Bilder, die du sonst nie haben könntest.
Ja, ja.
Aber auch darüber werden wir noch mehr reden, wenn es weitergeht. Du, wenn es weitergeht, ist übrigens auch so ein Thema, weil wenn ich in unsere Planung schaue, jetzt haben wir aber die nächsten Wochen voll geplant, ne? Mit Jahresrückblick, mit Jahresvorschau, mit einem ungenannten Comicfilm, der dieses Jahr noch kommt, über den wir, glaube ich, ablästern müssen. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht,
ich wette schon.
Es kann halt sein, dass er auch meine Erwartungshaltung untergräbt. Ich wünsche es mir, bitte, ich wünsche es mir einfach.
Ich wette, der wird Mist. Aber
ich ertrag nicht noch ein Venom 3.
Ich glaube, er wird besser als das, aber ich glaube, er wird trotzdem Schmutz. So, ich bin mir ziemlich sicher, aber ja.
Ja, das ist auch meine Befürchtung, aber wir werden es sehen. Es gibt noch aktuelle Themen, zu denen gehört nicht mehr Arcane Staffel 2. Ich dachte, das hätten wir im Podcast schon deutlich gesagt, dass wir wahrscheinlich nicht mehr über Arcane Staffel 2 reden, weil es hat mich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich habe selten so viele Privatnachrichten wieder gekriegt.
Ich habe auch wieder viel gekriegt, aber
mach dir dazu was. Ich hatte es nicht vor und vielleicht ändert sich das, wenn ich es gesehen habe, aber unser Zeitplan ist ja trotzdem voll. Ja. Also da geht nicht mehr viel. Es tut mir wirklich leid, aber deswegen wird es dieses Jahr nichts mehr mit Herr der Ringe Teil 2 und Herr der Ringe Teil 3, aber früher oder später wird es passieren. Und ich freue mich schon drauf, Yves. Und dann werden wir halt knapp 2 Stunden über den zweiten Teil reden wahrscheinlich. Weil es noch so vieles gibt, was wir sagen können, ohne die Making-ofs zu rezitieren und die ganzen Trivias. Es gibt noch so viel. Haben wir ein Schlusswort? Also, ich dachte eigentlich, meine Anekdote mit Fran Walsh und ich habe Fran Walsh hier aufgeschrieben, Philippa Bones natürlich und Peter Jackson, wäre schon ein perfektes Schlusswort, aber das ist jetzt schon 10 Minuten näher.
Even the smallest person can change the course of the future.